Herrlich, Freunde. Ich freue mich, dass ich hier sitze. Ich sitze nicht nur auf meinem neuen Bürostuhl, den ich sehr feiere, denn es gibt nichts Besseres als einen ergonomischen Bürostuhl, habe ich anscheinend jetzt für mich mit 33 Jahren entdeckt, weil ich sonst auf meinem 30-Euro Ikea-Stuhl Homeoffice gemacht habe, stundenlang. Und jetzt sitze ich hier wie eine Königin. Anders kann ich es gar nicht sagen. Sonst probiere ich mich gerade mit dem Ton aus. Ich möchte mich ja auch weiterentwickeln. Deswegen hoffe ich, dass die Tonqualität ihr auch merkt, dass das besser wird. Und dadurch, dass ich mich jetzt gerade ein bisschen lost fühle mit den Themen, die ich habe oder beziehungsweise nicht habe, denn ich bin ehrlich, wir sind in der Ferienwoche. Ich fühle mich ausgesaugt. Ja, von der ganzen Care-Arbeit, viel mit Kind alleine. Ich fühle mich ein bisschen bräsig, unmotiviert, leer. Ja. Also das beschreibt gerade meinen Gemütszustand gut. Ich würde gerne über meine Woche reden, aber da gibt es nicht so viel zu reden, weil ich war halt mit Kind. Natürlich wechseln wir uns viel ab, aber so auf Kommando immer so zu arbeiten, fällt mir auch total schwer. Gut, das ist mein Ding, das ist ein Privileg, dass ich überhaupt mir meine Zeit frei einteilen kann. Aber gut, ich zwinge mich jetzt auch zu diesem Podcast und war dementsprechend super unmotiviert, ein Thema aufzuarbeiten. Deswegen habe ich gedacht, wir machen hier einfach eine Potpourri-Folge draus. Ihr habt mir Fragen bei Instagram geschrieben über einen Fragesticker in der Insta-Story. Und ich dachte, ich beantworte einfach so viele wie möglich. Deswegen Potpourri-Folge. Es werden viele Themen folgen, die ich jetzt noch nicht ankündigen kann, weil ich sehr spontan jetzt auf die Fragen reagiere. Ich glaube, das kommt am besten, das kommt am authentischsten und dann wird es auch wieder voll ausgearbeitete Folgen geben. Aber heute nicht. Nicht bei 70 Grad Luftfeuchtigkeit, nicht in den Sommerferien, nicht heute. Nicht mit mir. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für das Feedback der letzten Folge. Das hat mich sehr gefreut, dass die Kummerkasten-Folge ist irgendwie exorbitant gut angekommen. Ich weiß nicht genau, was ich anders gemacht habe, aber ich versuche es zu wiederholen. Kummerkasten-Folgen kommen ja immer alle 2 Wochen und da freue ich mich natürlich, wenn ich euch da weiterhelfen kann. Sonst starten wir einfach mal in die Fragen rein. Es ist natürlich ein Potpourri von Fragen zum Unternehmertum, zur Mitarbeiterführung bis private Geschichten. Deswegen arbeiten wir uns da jetzt ganz unsystematisch durch. Also ich bin dann genauso überrascht wie ihr, wie das hier thematisch auf einkommt. Und ich bin der Meinung, wir schaffen das. Wir sind alles intelligente Menschen. Wir schaffen das, alles in unseren Kopf zuzuordnen. Davon bin ich überzeugt. Also, wir fangen an. Neukundengewinnung für mehr Auslastung. Wie angehen, Aktionstag oder der offenen... Da fängt es nämlich schon gut an. Tag der offenen Tür. Also, Neukundengewinnung, da finde ich Aktionen immer super gut. Guckt, dass ihr natürlich da das Bare Minimum an Preis nehmt, damit eure Fixkosten pro Stunde auf jeden Fall auch bei einer Aktion gedeckelt sind. Und Freunde werben Freunde-Aktionen finde ich immer gut. Und ich bin da nicht der Meinung, dass man sich irgendwie unter Wert verkauft. Also ich habe mal die ein oder anderen Diskussionen darüber geführt, dass sie dann sagen, nee, Aktionen, das macht ja dann die Leistung minderwertig und bla bla bla. Ja gut, aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir haben ja einen Customer Lifetime Circle. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gehört hat. Aber im Marketing ist das halt so ein Ding. Man stellt sich einen Kreis vor, wo wir unsere Angebote, unsere Dienstleistungen haben, wie wir unsere Nachttermine am besten vereinbaren wollen. Ich sage jetzt mal so, die Reise, die Journey durch unseren Alltag in der Dienstleistung mit unseren Kundinnen. Und wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir Leute in diesen Kreis bekommen, dass sie erstmal einen Termin machen. Deswegen reden wir ja auch, wenn wir über Business sprechen, immer von Kunden, die noch nicht bei uns waren. Weil alle Kunden, die bisher ja in unserem Betrieb sind und schon Dienstleistungen kaufen, da müssen wir uns jetzt weniger Gedanken dazu machen, wie wir sie überzeugen, weil wir haben sie ja schon irgendwie überzeugt. By the way, ist das ein guter Punkt, da auch mal anzusetzen, wie man sie eigentlich überzeugt hat, wenn man noch ein bisschen am Anfang steht, zu reflektieren, wie komme ich eigentlich bei Kunden an und warum haben die sich für mich entschieden? Also frag doch mal die Bestandskunden, warum sie eigentlich sich für euch entschieden haben. Anyway, bei einer Neukundengewinnung ist es halt so, wir müssen ja gucken, wie wir sie halt in unseren Customer Lifetime Circle bekommen, diesen Lebenskreis. Und dann ist natürlich ein attraktives Angebot, was so Neukundinnen, die wir im besten Fall ja vorher differenziert haben über unsere Zielgruppe, die ein oder anderen wird schon mal was davon gehört haben, anzusprechen und denen das so einfach wie möglich machen, eine Dienstleistung bei uns zu kaufen. Das kann natürlich über Rabattaktionen, über Sondertermine, terminliche Abendtermine, Samstag, Sonntag, Mädelsabende. Also irgendwie muss der Kontakt so vereinfacht sein, dass wir dann mehr von unserer Zielgruppe ansprechen und ein Teil wird dann in diesen Zirkel mit reingesogen, wenn wir es natürlich richtig machen. Das ist auch nichts, was ich mir ausgedacht habe. Schön wär's. Es ist ein ganz normales marketingtechnisches Vorgehen. Wir merken, ich bin heute richtig eloquent, aber wir kriegen das heute hin. Wir schaffen das, bleibt bei mir. Sich zu überlegen, wo hole ich diese Neukunden und diesen Neukunden ab und wie führe ich ihn weiter durch nicht nur wie die Bedienung am Termin selbst ist, sondern wie auch der Nachtermin ist, wann der Nachtermin ist und wie so diese Reise von Termin zu Termin stattfindet. Also um euch da besser abzuholen, zum Beispiel, ganz salopp gesagt, haben wir ja die ansatzfreie Zone. Das heißt, wir haben Kundinnen, die ihre Ansätze weghaben wollen oder keine haben wollen. Und unser Customer Lifetime Circle ist dementsprechend so, dass die meisten von unsere Zielgruppe heißt ja Paula, wir Paula, meistens da abgeholt bekommen bei Instagram. Die kommt dann über unsere Webseite und bucht sich dann ihren Online-Termin. So haben wir sie dann drin und überzeugt. Und unsere Paulas kommen in der Regel alle 3 Monate. Einmal Komplettpaket, Neukundenprogramm, 3 bis 4 Stunden. Nach 3 Monaten Gloss und Schnitt. Nach 3 Monaten Faceframing, Gloss und Schnitt. Nach 3 Monaten Gloss und Schnitt. Nach 3 Monaten wieder Großpaket. Also einmal im Jahr wird groß blondiert und dazwischen sind die Auffrischungstermine. Und natürlich haben wir unsere Paulas, die kommen alle 3 Monate zum Hochsetzen oder für ein Faceframing. Und dann haben wir auch noch natürlich die Paulas, die nur einmal im Jahr kommen. Aber grundsätzlich geben wir schon im Schnitt vor, wie wir uns das so wünschen. Im Schnitt hält sich auch jeder genauso da dran. Weil Ausflüchte gibt es halt immer. Und dafür müssen wir uns ein bisschen frei machen. Wir müssen trotzdem uns angewöhnen, einen Weg vorzugeben, wie wir uns das vorstellen. Und dann Anpassungsmöglichkeiten, aber aufgrund unserer Dienstleistung und unserer Spezialisierung. Und wir müssen halt gucken, wenn wir unsere Paula definiert haben, und da wiederhole ich mich gerne, umso spezifischer, umso besser. Eine Paula ist nicht zwischen 30 und 40, sondern die ist dann 35, jetzt in unserem Fall. Wir wissen, was sie verdient, welche Hobbys sie hat, was ihr wichtig ist, was sie so konsumiert, welche Marken sie trägt, bla 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 bla, weil dann wissen wir nämlich genau, wie sich diese Paula angesprochen fühlt. Und nein, wir haben nicht nur Paulas bei uns im Salon, ne, sondern auch Herren und ältere Damen. Und die fühlen sich alle mit dieser Paula identifiziert, ohne dass sie das wissen. Und das ist die Kraft der Zielgruppe. Bitte nicht unterschätzen. Baut euch euren perfekten Kunden und dann guckt ihr, wie ihr diesen Kunden anspricht. Und wir können halt keine Altersspanne festlegen, weil es ist ja ganz klar, dass eine 30-Jährige und ein 30-Jähriger einen anderen Anspruch hat wie ein 40-Jähriger oder 40-Jähriger. Ja? Und man kann halt eine 30-Jährige ansprechen, ganz bewusst, und trotzdem wird sich eine 40-, 50-, 60-Jährige davon angesprochen fühlen, weil die jung geblieben ist und das flippig und trendig findet, wenn wir das machen. Das schließt andere nicht aus und ich glaube, das ist so ein Kernproblem bei Dienstleistern, dass wir dann immer das Gefühl haben, wir schließen damit andere Leute aus, wenn wir uns auf einen Menschen fokussieren. Aber nein, die Transferleistung ist gedanklich, dass wir uns auf einen Schnitt von Mensch einlassen und unser Angebot auf ihn einpassen, damit sich da Menschen von angesprochen fühlen. Das schließt niemanden aus, das zeigt nur, welchen Weg wir gehen wollen, um so die richtigen Kunden anzusprechen. In unserem Fall halt im Schnitt unsere Paula. Und ich kann es halt empfehlen, eurer Zielgruppe einen Namen zu geben, das macht es nahbarer, das macht es persönlicher, das kann das Team super gut mit integrieren, zu sagen, okay, wie können wir das Erlebnis in unserem Salon für Paula noch cooler machen, noch besser, wie können wir es noch einfacher machen, Termine bei uns zu buchen, zum Beispiel, oder ihr es noch cooler machen, bei uns zu sitzen. Unsere Paula ist fancy. Ja, Paula hat Bock halt auch mal auf ein Spaßgetränk jetzt im Sommer. Deswegen machen wir jetzt hier auch Eiscafés und so. Ist jetzt auch von mir nicht neu erfunden. Wir sind ein recht einfache Struktur in unserem Salon. Wir haben Kaffee, wir haben Wasser, zwar auch Milchkaffee, Latte Macchiato, Cappuccino, bla bla bla. Aber halt nicht Spaßgetränke-mäßiges. Und dann dachte ich, es wäre irgendwie viel cooler, weil Paula liebt Spaßgetränke, jetzt gerade im Sommer, dass wir natürlich auch Eiscafés anbieten. Ist ja kein großer Akt, eine Eismaschine haben wir, alles klar, schon haben wir den Termin wieder ein bisschen aufgewertet. So haben wir natürlich auch immer einen persönlichen Bezug zu diesen theoretischen Menschen, denen wir hier anziehen wollen, anstatt einfach zu gucken, ich will Neukunden und dann mache ich einfach mal ein Angebot und gucke, was kommt. Das wird auf Dauer nicht funktionieren, weil wir merken natürlich auch, dass wir uns gerade viel mehr anstrengen müssen, um Neukunden in unseren Salon zu ziehen. Und das geht, wenn wir unser Angebot so spezifizieren, dass sich eine Art von Mensch angesprochen fühlt. Das bedeutet Positionierung, ganz einfach. Ne? Müssen wir alle dran arbeiten. Wir Friseure nochmal vielleicht mehr als andere Dienstleistende und wir müssen uns dafür entscheiden und dann wirklich nur noch einen Weg gehen. Also, habe ich die Frage beantwortet? Ja, Aktionen finde ich super, aber bitte nur auf die Zielgruppe spezifiziert. Einfach so Aktionen ins Blaue, das wird nicht funktionieren. Auch für die Dienstleistungen, die ihr als Expertise habt, sonst ist das auch Blödsinn, weil ihr braucht vielleicht jetzt keine Neukunden für Spitzenschneiden, sondern vielleicht für Angebot XY, Tressen, eine Balayage-Färbung oder weiß der Geier. Nächste Frage ist, soll man die Preise ruhig online präsentieren? Ihr müsst die Preise online präsentieren. Und ich möchte unter Tränen euch dazu bitten, keine Von-, Bis- oder Abpreise zu kommunizieren. Das ist nicht transparent. Ich kann es nicht mehr sehen. Also erstmal alle, die jetzt gerade zuhören und ihr habt keine Webseite, fühlt euch verbal in den Hintern getretet. Ihr braucht eine Instagram-Seite. Da könnt ihr auch 50.000 Millionen 30 Follower haben. Es wird nichts bringen, Leute in euer Unternehmen, in euren Betrieb zu ziehen, wenn ihr keine Webseite habt. Denn das ist der nächste Klick nach Instagram oder TikTok. Was ist die Preisliste, Kontaktformular, vielleicht auch ein paar Vorher-Nachher-Bilder, nochmal ein Portfolio, weil wir gehen natürlich weg vom Portfolio bei Instagram, weil wir darüber ja wenig Persönlichkeit zeigen können. Ne? Also nur mit Vorher-Nachher-Bildern kriegen wir das nicht hin. Also ein Portfolio auf der Webseite ist super sinnvoll, vielleicht auch pro Dienstleistungspaket Vorher-Nachher-Bilder, damit die Leute wissen, okay, was kriege ich denn da? Dann hören wir natürlich bitte auf, Dienstleistungen zu verkaufen, sondern Endergebnisse zu verkaufen, weil die Leute wissen nicht, brauche ich Babylights, brauche ich Balayage, brauche ich Foliage, Föhnlage, Illuminage, irgendwas, Lage, sondern die wissen ja nur, ich will heller werden. So, vor 5 Jahren war es noch wichtig, dass da vielleicht Olaplex Balayage steht, ist es aber nicht mehr. Deswegen nehmt den Leuten das vorweg. Packt eure Pakete, nennt die, wie ihr wollt. Also ich habe jetzt gerade so gute Ideen, ich will es nicht weiter sagen, weil ich will nicht, dass das jemand klaut, bevor sie es veröffentlicht hat. Werde ich vielleicht nochmal rund um das Thema Positionierung nochmal eine Folge machen. Seht ihr, so kommt die Inspiration, wenn man sich drum kümmert. Schreibe ich mir direkt auf. Aber guckt doch, wie heißt euer Salon und macht die Pakete X-Salonname. Das Paket so und so und beschreibt, was das heißt und die Individualität, mit welcher Dienstleistung das gemacht wird, macht ihr dann vor Ort. Das ist doch viel cooler auch für die Kundin, dass sie merkt, okay, meine Dienstleistung wird auf meinen Kopf zugeschrieben und so haben wir auch den Stress nicht mehr, irgendwie einzuschätzen, wie lange wir brauchen, weil ihr wisst doch, wie lange ihr braucht, wenn ihr vielleicht nur eine Ansatzfarbe macht oder ein bisschen heller, ganz viel heller, ganz, ganz viel heller, dann wisst ihr das doch einzuschätzen, mit welcher Technik das natürlich am sinnvollsten ist und da macht ihr keinen Unterschied mehr, ob ihr jetzt Foliensträhnen macht, weil das sind ja auch nicht mehr die Foliensträhnen, die vor 20 Jahren gemacht wurden, sondern sind noch feiner, noch näher am Ansatz oder einer Balayage. Wenn ihr für beides 3 Stunden braucht, dann habt ihr einen Stundensatz und den nehmt ihr verdammt nochmal. Also macht, gibt das grob vor, wie viel man für wie viel im Schnitt braucht an Zeit und den Rest macht ihr vor Ort. Wenn ihr eine Preisliste macht, die macht ihr für eure Paula, ne? Nicht für Stammkunden, weil die Stammkunden sagt ihr, was die buchen sollen. Ne? Auffrischungspaket XY oder Nachtermin XY, whatever. Aber macht diese Preisliste immer für Neukunden, weil das sind meistens zu 99% Neukunden, die auf eure Preisliste gucken, um sich über euch zu informieren. Und dann macht ihr bitte die Pakete, die Expertise, die ihr auf jeden Fall verkaufen wollt, ganz nach oben. Nicht? Weil das ist ja das, wo die Leute hingucken sollen. Also ja, online präsentieren, im Salon präsentieren, das ist tatsächlich Pflicht, wenn ich kein gutes Vorbild. Natürlich jetzt, bevor es jemand hört und mich verpfeift. Jetzt habe ich es. Ja, ja. Draußen haben wir einen QR-Code, aber auf der Webseite definitiv auf jeden Fall. Und zwar so transparent, wie es geht. Und da sind Pakete immer fantastisch, wenn natürlich da steht, was damit inbegriffen ist. Selbstständigkeit und der Wunsch, irgendwann Mutter zu werden. Wie kalkuliert man das mit ein? Kann man das überhaupt? Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, in die letzte Folge mit Jenny reinzugucken, Babybauch und Business. Da ist eigentlich die Frage beantwortet. Der Weg von Solo-Selbstständigkeit zum größeren Salon. Da habe ich, glaube ich, doch auch eine gute Folge in der Kummerkasten-Geschichte vor 2 Wochen. Kann ich da empfehlen. Das ist ja alles eine Kann-Ich-Muss-Option. Ne? Am Ende ist es halt immer auch eine Sache, wie du dir dein Leben vorstellst. Das kann sehr erfolgreich als Solo-Selbstständige sein. Auch sehr erfolgreich mit größerem Salon. Aber ich bin immer ein Freund davon, alle Konflikte, die sein könnten, irgendwie mit einkalkulieren und alle Konsequenzen, die man einkalkulieren kann, mal zu durchdenken, um sich ein klares Ja geben zu können zu seinen Entscheidungen, weil dazu kommen ja noch unkalkulierbare Konsequenzen. Hatte ich erst heute noch ein interessantes Gespräch mit einer Freundin, was das Thema Kinder und so angeht. Ja, ist gerade, ich will jetzt gerade nicht einen Riesenfass aufmachen, aber ich beobachte manchmal häufiger Frauen, die sich irgendwie selbst in so ein Gefängnis gebären. Ne? Also ich weiß nicht, dann läuft es mit Kind 1 schon eigentlich nicht rund, keine Betreuung. Vater 100% am Arbeiten, Mutter schon seit 2 Jahren zu Hause, keine Babybetreuung, Verwandte nicht in der Nähe, kriegen jetzt trotzdem noch ein zweites, weil Frau vielleicht denkt, ja, tu an der tu ist irgendwie toll, das macht man, plus noch Hund und ja, dass das zu viel ist, ist ja klar und da sind wir wieder, geht alles, nur wie willst du dich dabei fühlen, wenn vielleicht die gegebenen Option gerade noch nicht das Beste ist, vielleicht wartet man dann doch noch mal ein Jährchen oder ein halbes Jahr oder keine Ahnung was. Also ich meine, das ist jetzt super oberflächlich gedacht, aber meistens sehen die Frauen auch nicht wirklich happy dabei aus, ne? Und beschweren sich dann auch über die eigene Situation, wobei ich denke, ja gut, das war ja abzusehen. Es war ja abzusehen und ich bin kein Freund davon, sich selber sein Leid zu bauen. Ne? Also wenn einem das bewusst ist, da gibt es immer Pain Points, es gibt immer Höhen und Tiefen, ey, gar keine Frage, man darf auch mal über seine eigenen Entscheidungen jammern. Aber wenn es so grundsätzlich dann darüber ist, sich über seine Entscheidungen zu beschweren, wo man denkt, ja gut, es war vorher abzusehen, finde ich das irgendwie schwierig und irgendwie sehe ich da viele Frauen, die vielleicht auch meinen, noch ein Außenbild zu erfüllen oder ein Idealbild in ihrem Kopf zu erfüllen und bauen sich damit irgendwie ihr eigenes Gefängnis. So ein bisschen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau. Also man kann alles durchkalkulieren, auch die Konsequenzen mal durchspielen, wie mit Kindern halt, ne, dass weniger Zeit, weniger Flexibilität, bla 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 bla, was Kinder halt so mit sich bringen. Und dann genau überlegen, bin ich bereit, diese Konsequenzen zu tragen? Und dann muss das schon ein gültiges Ja sein. Weil wenn das schon nicht so ein gültiges Ja ist, wird es natürlich auch noch schwierig mit den Konsequenzen, die man ja nicht weiß, was für Konsequenzen da auf einen zukommen. Und das ist halt mit einem größeren Laden und mit Mitarbeitenden ja genau dasselbe, weil da werden Konsequenzen auf dich zukommen. Du kannst dann vielleicht mit mehreren Leuten oder du solltest vielleicht dann nicht mehr komplett 100% am Stuhl stehen, weil du dir Zeit für die Führung nehmen musst, damit die Leute geführt werden. Das ist dann deine Verantwortung als Führungskraft. Bist du dieser Konsequenz bewusst? Möchtest du die ziehen? In all solche Geschichten. Und da bedarf es einfach Raum der Reflexion, sich an den Schreibtisch zu setzen und sich das mal runterzuschreiben und nicht nur aus dem Gefühl heraus zu agieren. Weil so sehe ich es, egal ob Thema Vergrößern, Mitarbeitende oder ja, irgendwie auch Mutter werden, dass die Menschen sich da in was reinmanövrieren und sich dann wundern. Und dann wundere ich mich immer, dass ich denke, ja, aber gut, das ist ja klar, dass das so kommt. Also ich hoffe, das war irgendwie schlüssig und verständlich. Dann habe ich hier noch im Fragesticker. Organisation von Kind, Familie, Selbstständigkeit mit Mitarbeitern. Ja gut, was soll ich dir da sagen, ne? Grüße gehen raus. Traue mich das ja kaum zu sagen, ne? Aber der Schritt, meine Kunden abzugeben, das war die beste Entscheidung meines Lebens, ja? Und viele werden denken so, ne, meine Kunden und die liebe ich und so. Und ich kenne das, Leute. Also nur weil ich meine Kunden abgegeben habe und nicht mehr am Kunden bin, also jetzt als Friseurin an Kunden, ich habe ja Kunden, ne? Wird mir auch vorgeworfen, dass ich das dann nicht mit Leidenschaft gemacht habe. Und das stimmt nicht. Und das finde ich mir gegenüber auch total unfair, weil ich auch mich für meinen Job und für meine Kunden kaputt gearbeitet habe und das auch gerne. Und das muss ich leider ja auch so sagen, ne? Ich habe sie geliebt, ich habe mit ihnen geweint, ich habe mit ihnen gefeiert. Meine Kunden waren meine Familie, aber das war ja genau das Problem. Das ist ja genau das Problem, was wir dann haben, weil Kunden sind erstmal Mittel zum Zweck. Also das ist jetzt gar nicht unmenschlich gemeint, aber sich an den Kunden zu binden, bedeutet ihr sich ja auch an den Kunden zu binden und eine Erwartung der Verfügbarkeit zur Verfügung zu stellen. Und ich bin so froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Ich kann jeden Tag frei für mich gestalten. Und das ist etwas, das hatte ich ja noch nie, weil ich war ja immer nur Friseurin. Ein Luxus, den ich nie wieder aufgeben würde. Natürlich, es überkommt nicht immer mal, dass ich denke, ach komm mal noch mal so einen Tag im Salon zurück, weil wir wieder so, ne, Haare machen und so. Aber ich merke dann, ich will mich nicht wieder fesseln an den Stuhl. Und deswegen genieße ich halt die Zeit, wenn ich Freunde und Familie die Haare machen kann, weil ich liebe es, Haare zu machen. Und ich bin immer noch dabei, mich da weiterzuentwickeln und weiterzubilden, um den Anschluss natürlich nicht zu verlieren. Ich habe gerade so viel mehr Zeit zur Verfügung in meinem Leben und kann tatsächlich jeden Tag überlegen, okay, was mache ich? Also ich habe so zu 30% wenn ich so 100% Arbeit jetzt hier habe, habe ich nur noch 30%, was ich machen muss. Der Rest ist für mich alles, was ich kann und will und Bock drauf habe. Und ich arbeite gerade noch daran, diese 30% irgendwann auch abzugeben. Das ist so, ja, Papierkram hier und so mega viel Kleinscheiß, der noch von mir abhängig ist, der auch immer von mir abhängig ist, aber da würde ich jemand gerne dazwischen setzen, der das für mich vororganisiert. Aber das ist diesen Luxus, den habe ich mir erarbeitet, mir wirklich meine Freizeit gestalten zu können. Ich kann morgen krank werden, es ist überhaupt gar kein Problem. Die Ausnahmen sind Speaker-Jobs oder meine Coaching-Tage, die ich mir auch spontan immer im Vormonat erst plane, weil ich dann gucken kann, okay, wie sind meine Kapazitäten? Ich habe mir Regeln aufgeschrieben, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin mir kein guter Chef, also muss ich mir Regeln aufschreiben, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Betriebsreise bin, Sonntag, Montag irgendwie einen Speaker-Job habe, Montagabend erst wiederkomme, werden dienstags keine Termine eingetragen. Solche Sachen halt, weil ich bin dann ganz oft wieder in dieses Muster, auch so mehr und ja sagen zu allem, das heißt, Montag irgendwie abends spät zurück, dienstags morgens direkt um 9 wieder Coaching, 3-4 Stunden. Das heißt aber auch, meine Social Battery ist ja schon empty von dem Wochenende, wenn ich dann 8 Stunden vor 50 Leuten referiere. Das muss man einfach so sagen, weil das ist arschanstrengend. Also Ich könnte mir das auch nicht jedes Wochenende vorstellen. Ich liebe das, dass ich so viele Menschen auf einmal dann erreichen darf. Aber ich weiß mittlerweile, und vielleicht kommt das mit dem Alter, auch meine Kapazitäten anders einzuschätzen. Vor 10 Jahren war das alles noch ein bisschen einfacher. Aber wenn ich ein Wochenende unterwegs war und referiere, einen ganzen Tag spreche und auf Leute eingehe und Probleme löse und mir natürlich auch super viele Storys anhöre, was ich total toll finde, weil es mich auch gleichzeitig inspiriere, dann möchte ich danach 24 Stunden nicht sprechen. Dann will ich meine Ruhe. Und dann ist mir manchmal schon nur mein Kind und mein Freund zu viel. Aber mittlerweile haben wir einen Umgang damit gefunden und das auch so geplant und dann auch Prioritäten gesetzt, dass ich immer den Tag danach arbeiten, macht mir nichts aus, aber nicht noch mehr social-mäßig agieren und funktionieren. Das geht natürlich nur, wenn man weiß, dass man, wie man halt ist. Und mittlerweile kenne ich mich halt sehr gut und versuche da auch besser auf mich aufzupassen und mich nicht dazu zu zwingen, anders zu sein. Und das ist, glaube ich, auch die Akzeptanz, die dann irgendwann kommt, dass man sagt, okay, ich bin so halt nicht. Ich verliere meine Energie an Menschen, weil ich anderen Menschen Energie gebe. Das ist einer meiner Kernkompetenzen, würde ich behaupten. Höre ich so, oh, jetzt ist es wieder interessant, jetzt kommt wieder Imposter-Syndrom, weil ich denke so, ja, jetzt nicht zu hoch stapeln, Sam. Nicht, dass die anderen Leute das nicht so sehen. Nee, wir wollen größenwahnsinnig werden und auch lernen. Deswegen sage ich das auch genauso, wie es ist. Die Leute sagen mir, ich gebe ihnen Mut, ich gebe ihnen Kraft. Ja, und irgendwo muss das ja natürlich herkommen. Und das gebe ich natürlich dann weiter und ab. Und dann muss ich diese Batterie erst wieder ein bisschen voll machen, bevor ich mich dann wieder um andere Menschen kümmere in meinen Coachings. Weil dann merke ich, oder die merken es vielleicht nicht, aber ich merke, ich werde denen da nicht gerecht. Und all diese Flexibilität, meine Tage auf mich komplett zuzuschneiden, das will ich nie wieder weggeben. Diese Freiheit, weil ich das Gefühl habe, nach 11 Jahren Selbstständigkeit empfinde ich endlich die Freiheit, von der alle sprechen. Finanziell sowie halt auch zeitmäßig. Und dann muss man natürlich sehen, die Zeit, die ich arbeite, hat sich ja, wie nennt man das? Es ist nur noch ein Drittel der Zeit, die ich arbeite, an Stunden. Wie gesagt, Ausnahme sind immer so Betriebsreisen. Da habe ich aber auch Regeln, dass ich zum Beispiel nie am selben Tag, wenn ich fliegen muss, ankomme und abreise. Das heißt, ich habe immer einen Anreisetag, ich habe immer einen Abreisetag, den ich noch für mich nutze und entspanne dann im Hotel ankommen kann. Ich will dann keinen Stress und dann baue ich mir das auch so, dass es funktioniert für mich. Ich mache so Reisen nie mit Stress und bisher geht das auch immer so, ne? Außer ein Flugfeld aus oder so, dann ist das vielleicht was anderes. Ich sag mal so, viele wissen nicht, was sie verpassen, weil sie diesen Schritt nicht wagen. Weil ich sag auch immer zu meinen Coaches und meinen Mentorship-Leuten, wenn die sagen, ja, ich will ja auch arbeiten, nur ein bisschen weniger. Ja, vollkommen fein, jeder wie er mag. Man muss natürlich auch nur durchspielen, dass wenn man von, ich sag jetzt mal, 60 Stunden auf 20 Stunden geht, dass sich die Kunden schneller wiederholen. Und dann steht ihr plötzlich immer für dieselbe Sache am Stuhl. Weil ihr habt dann schwerere Möglichkeiten, Neukunden ranzubringen, weil ihr natürlich euren dann schon reduzierten Stammkunden gerecht werden wollt. Das ist eine Sache, die habe ich ja damals unterschätzt, deswegen kann ich sie gar nicht empfehlen. Also jeder bitte so arbeiten, wie er soll, aber für die Menschen, die vielleicht perspektivisch nicht mehr am Stuhl stehen wollen, dann arbeitet jetzt schon daran, von 100 auf 0 zu gehen oder euch mal eine Auszeit zu gönnen. Also wenn ihr euch das gönnen könnt und ihr seid schon ein paar Jahre selbstständig, dann gönnt euch doch mal 3 Monate Pause. Das heißt nicht, dass ihr nicht arbeitet. Ihr werdet sehen, wenn ihr euch Raum nehmt, wie viel ihr noch arbeiten könnt, weil ihr endlich Zeit habt, an eurem Unternehmen zu arbeiten, an euch selber zu arbeiten, um das erstmal zu fühlen, wie das ist. Wisst ihr, es passiert doch nichts. Also wenn es wirtschaftlich funktioniert, kann ich das jedem empfehlen, eine kleine Auszeit von eurem Hamsterrad zu nehmen, um euch dann neu zu justieren. Und das war ja das, was bei mir damals ein Gamechanger war, weil ich musste weg wegen meiner Schwangerschaft und Corona. Das hat mich ja auch ein bisschen gezwungen, muss ich sagen. Ich habe es ja ein bisschen einfacher gehabt, um dann erstmal zu sehen, ach krass, wie ist es denn aus meinem Hamsterrad? Wie ist es denn, nicht diesen Druck gehabt, permanent Termine abzuarbeiten? Und wenn man sich Raum nimmt, kommt so viel Inspiration und neue Optionen in die Welt. Das ist keine energetische Sache, sondern man kann nicht kreativ sein in seinem Hamsterrad. Das funktioniert nicht. Also braucht ihr Raum. Und die Frage ist halt, wie könnt ihr Raum schaffen? Und das ist die beste Investition. Und ich habe so viel Raum und das ist so toll, weil ich könnte 15.000 Projekte, also ich habe das andere Problem. Ich habe zu viele Ideen. Und dann zu wenig Zeit. Und dann zu gucken, okay, wie priorisiere ich so, dass es jetzt nicht wieder in Stress ausartet, weil ich kann jetzt nicht 5 Studiengänge anfangen und 15 neue Leute einstellen. So weit ist es leider noch nicht, dass ich dann halt Stück für Stück nach Priorität meine Projekte sozusagen abarbeite und ein bisschen Geduld auch mit mir bringe, ne? Geduld ist ja eine Tugend, habe ich gehört. Was auch immer das heißen soll. aber wir arbeiten dran. Aber deswegen ist die Organisation von Kind und Familie für mich halt super easy, weil ich bin flexibel. Ne? Kind ist krank, ja gut, kein Problem. Und dann habe ich ja noch einen Rückhalt von meinem Freund. Und zur Not ist auch die Oma da. Wobei ich aber auch sagen muss, ich bin ja jetzt eine Millennial-Mom. Und wir Millennial-Moms haben wohl alle auch das gleiche Problem. Die Omas sind halt noch am Arbeiten oder haben ihre Hobbys oder ihre Vereine. Und die sind halt gar nicht so parat, wie sich das vielleicht vorher angehört hat. Was ich ja verstehen kann, man kann es ja auch nicht einfach so voraussetzen, zu sagen, hier Oma, übernimm bitte mal hier 60% Care-Arbeit, nicht, wenn ich hier Kinder bekomme. Die Generation davor war das ja noch ein bisschen anders. Ne? Also meine Oma war irgendwie immer da und hat auf mich aufgepasst. Und meine Mutter war praktisch Vollzeit am Arbeiten. Und das war alles irgendwie kein Problem, weil wir haben alle in einem Haus gewohnt. So, es ist ja jetzt nicht mehr so. Meine Mutter will ja auch in Urlaub fahren und hat ihren Verein und arbeitet noch Teilzeit. Und ja, dann geht das halt. Natürlich ist sie gerne Oma, da habe ich ja Glück, weil nicht jeder muss ja auch gerne Oma sein. Aber dieses mega spontan, ne? Und alle lassen jetzt alles stehen und liegen, wenn das Kind krank ist, damit ich arbeiten kann, ist leider nicht gegeben, ne? So, und auf den Punkt gebracht, lasse ich halt arbeiten und das schon seit 5 Jahren. Ob mit oder ohne Akademie hat der Laden mich halt mitgetragen und dann bin ich halt im Salon, wenn mir danach ist. Also ich versuche es schon einmal die Woche für 1-2 Stündchen, dann bin ich halt da und höre mir alles an. Einmal im Monat haben wir ein Check-in, wo ich in einer halben Stunde morgens kurz mal frage, wie läuft es? Können wir irgendwas verbessern? Wie sieht's aus? Und sonst hole ich mir Stimmungsbilder von meiner Salonleitung. Aber es passiert halt auch mal, dass ich 2, 3, 4 Wochen nicht da bin und es juckt keinen. Also die freuen sich immer, wenn ich da bin, das ist schön, aber es ist halt auch nicht schlimm, wenn ich mich mal nicht blicken lasse, weil ich bin ja erreichbar. Also über WhatsApp, Telefon und wenn was ist, melden sie sich halt auch immer. Deswegen ist das schon sehr einfach zu organisieren jetzt für mich. Ne? Man muss sich halt vorstellen, auch da sind wir wieder die Konsequenzen durchspielen, womit man bereit ist zu arbeiten und wie man dann die Rahmenbedingungen bis dahin, bis es dann soweit ist, irgendwie verändern kann. Und da geht jetzt auch nicht die Devise, ja, das schafft man schon irgendwie, weil das ist klar, sondern wie kann man es denn am besten schaffen, ohne dass alles im Stress ausartet? Weil das sind wir uns auch wert, darauf aufzupassen, dass wir, wenn wir diese Dinge schaffen, dass das vielleicht nicht immer im Mega-Stress und in Überarbeitung irgendwie auskommen muss, weil das muss niemand, vor allen Dingen, wenn du selbstständig bist und Mitarbeiter hast. Hast du alle Mittel und Wege zur Verfügung, dir das angenehmste Leben zu bauen und dich auch rauszuziehen. Hat alles was mit Loslassen zu tun und das ist auch, was ich in meinem Coachings immer wieder feststelle. Ja, ich kann alle Rahmenbedingungen an die Hand geben, aber am Ende ist es wirklich eine Einstellungssache und ein Mindset. Loszulassen, sich zurückzunehmen, sich das zu erlauben und all solche Geschichten. Deswegen nennt man mich ja auch immer der liebevolle Arschtritt. So, dann haben wir hier noch Mitarbeiterführung mit den Herausforderungen umgehen. Da kann ich empfehlen, ich habe ein wunderbares Lead Like a Human Seminar am 24. August. Packe ich euch in die Shownotes, kostet nur 299 € netto, geht aber den ganzen Tag. Und da machen wir einmal komplett Führungsblabla, alles. Also nicht nur recruiten, also wie finde ich neue Mitarbeiter, wie halte ich sie, wie motiviere ich die, welche Perspektive gibt es, sondern auch Kommunikation, Feedbackgespräche und die ganzen Herausforderungen, die dann es halt so in der Mitarbeiterführung gibt. Meldet euch gerne an, wir haben Plätze frei, sind offen. Deswegen, wir schauen einfach mal, wie viele Leute kommen und es ist eigentlich das perfekte Seminar, um mit uns in die Business Akademie einzusteigen, um euch ein Bild darüber zu machen, ob meine Seminare das Beste für euch wären, um dann vielleicht einen weiteren Weg zu gehen, wenn ihr wollt, wenn nicht, ist auch okay, aber da kriegt ihr auf jeden Fall schon super viel Input aus meinen letzten 11 Jahren und meinen ganzen Weiterbildungen, die ich zum Thema gemacht habe. Ich habe ja auch eine Mediationsausbildung gemacht und gerade so Kommunikation und auch das Hinterfragen von Verhalten und die eigene Reflexion ist eine Stärke von mir, auch sein eigenes Ego aus der Führung rauszuhalten, damit wir uns in der persönlichen Abgrenzung ein bisschen vor dem Wahnsinn in der Teamführung schützen können. Genau, das zeige ich euch an dem Tag. Hat man als Selbstständige, das ist mal eine interessante Frage, hat man als Selbstständige im Vergleich zur Privatperson mehr mit Rechtsstreitigkeiten zu tun? Ja. Mit Social Media kamen mehr Rechtsstreitigkeiten dazu, wegen Urheberrecht und Verleugnung. Das hatte ich dieses Jahr. Da war das Recht auch überall auf meiner Seite. Ich hatte immer mal Konflikte, wo es heißt, ja, dann hole ich mir einen Anwalt oder so. Es ist aber nie nie dazu gekommen. Genau das gleiche mit Kundinnen. Da hatte ich auch schon so 5 bis 10 Androhungen in den letzten 11 Jahren. Ist auch nie was gekommen. Ich kann nur empfehlen, schaltet eine gute Rechtsschutzversicherung ab. Und wenn ihr euch im besten Gewissen immer informiert, da hat mein Fuß geknackt, habt ihr das gehört? Im besten Wissen informiert und gerade was Arbeitsrecht angeht, holt euch einen Ansprechpartner eures Vertrauens, bezahlt lieber mal 200-300 € in der Stunde in der Beratung, um sicher zu gehen, um vorweg einfach alles richtig zu machen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist übermäßig, aber ich habe schon in den letzten Jahren ein bisschen die Hemmschwelle verloren, was den Anruf beim Anwalt angeht. Also nicht nur von Scheidung bis Urheberrecht, bis Arbeitsrecht, Strafrecht und solche Geschichten. Also am Ende sind sie auch noch Dienstleister, ne? Also könnt ihr einfach bei einem Anwalt anrufen und euch beraten lassen. Und guckt bitte, dass ihr vorher mit eurer Versicherung telefoniert, nach welchem Tarif das abgerechnet wird. Denn auch ein Learning von mir, vielleicht wissen es die Leute, vielleicht auch nicht, ob der Anwalt nach RVG abrechnet oder nicht. Denn das ist das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und das legt fest, wie Anwälte ihre Gebühren für außergerichtliche und gerichtliche Tätigkeiten berechnen. Und ich hatte einen Anwalt beauftragt für wegen Verleugnung, also Strafrecht. Und ich habe das meiner Versicherung geschickt und die gesagt, ja, das übernehmen wir. Aber der hat halt nicht nach RVG abgerechnet. Das heißt, er hat halt das Mindeste übernommen, diese 500 € und mehr halt nicht, was ich halt nicht wusste. Hätte ich mir einen Anwalt gesucht, der nach RVG abrechnet, hätten die ganzen Kosten übernommen werden können. Kleines Learning von mir, dann habt das schon mal gehört. Denkt an mich, wenn es soweit ist. Na? Dankt mir später. Strukturen schaffen im Arbeitsalltag habe ich hier stehen. Ist natürlich jetzt gerade schwierig zu wissen, worum geht es genau. Ich bin großer Fan von To-Do-Listen direkt im Kalenderplan und zwar auch realistisch. Das müssen wir, glaube ich, alle lernen. Ich habe nur noch halb so viele To-Dos wie früher immer im Kalender stehen, sondern wirklich ganz realistisch zu planen. Das sind die 3 wichtigsten Dinge. Ich kann nur empfehlen, Eat the Frog. Also zuerst das zu machen, worauf man gar keinen Bock hat, dann hat man es hinter sich. Und dadurch, dass ich ja auch immer nur gewohnt bin, einen Kunden nach dem anderen zu abarbeiten und ich war auch eine Friseurin, die da richtig gut drin war, im Zeitplan zu sein, weil unter Druck funktioniere ich besser, habe ich diese Strukturen halt in mein Homeoffice übernommen. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt hier Content drehen, dann plane ich mir genau 3 Stunden im Terminplan ein oder 2 Stunden. E-Mails beantworten, Überweisungen machen, 1/2 Stunde. Also ich trage die wirklich dann so ein wie Termine, weil ich dann weiß, ich performe dann besser. Wenn ich jetzt sage, ich habe von 10 bis 15 Uhr Homeoffice und ich habe dann da 5 To-Dos stehen, dann überfordert das mein Gehirn. Es ist besser, wenn ich das vorher schon plane, von dann bis dann das, von dann bis dann das. Ist auf jeden Fall so meine Struktur, die bei mir gut funktioniert. Ich plane jeden Abend meinen Tag für morgen, gucke, dass ich meine Prioritätenliste immer wieder neu anordne, weil Deadlines vielleicht verstreichen oder bei mir jetzt zum Beispiel auch Urlaubszeit ist mit meinen Mitarbeitern, dann gucke ich, okay, bis wann muss was erledigt sein oder mein Feedback wird gefragt oder Content wird geplant, der auch jetzt langsam werden wir auch ein bisschen professioneller, irgendwie übergreifend auf unseren Kanälen dann auch wiederholt wird, ob über WhatsApp, Newsletter, auf unserer Internetseite und all solche Geschichten. Deswegen, das funktioniert halt ganz gut. Also dann sammle ich wieder über die Woche meine To-Do-Liste. Ich habe so 3 To-Do-Listen, einmal in my brain, da knalle ich alles rein, was ich Angst habe zu vergessen und dann sortiere ich das in muss geplant werden, ne? Also muss an einem bestimmten Tag gemacht werden und Priorität 1, 2 und 3. Dann haben wir noch junge Menschen für den Friseurberuf zu begeistern. Gut, das ist auch nochmal eine ganze Podcast-Folge wert, finde ich. Aber grundlegend hatte ich letztens ein Gespräch. Die auszubildenden Berufe, die steigen, die Quote, die ist wieder ein bisschen hochgegangen. Und dann habe ich mich gefragt, woran hat es gelegen? Weil irgendwas muss ja passiert sein, dass sich dieses Jahr wieder mehr junge Leute für den Friseurberuf interessieren. Und ich glaube schon, das ist jetzt eine These, dass es schon daran liegt, dass mehr junge Leute sich auf Social Media präsentieren und zeigen, wie cool sie sind und dann vielleicht auch ihr Influencer-Dasein damit irgendwie kollidieren können. Nicht kollidieren, ja, fusionieren, zusammenbringen, mein Gott. Ne? Also, dass man sagt, okay, guck mal, ich kann mit als Friseur auch Influencer werden und eine Reichweite aufbauen. Und ich glaube schon, dass das gerade für die jungen Leute sehr attraktiv sein kann, was wir natürlich auch super in unsere Arbeitsplätze mit einbringen können. Ne? Also ich hatte in einem Gespräch, hat derjenige gesagt, hier, guckt ihr mal DM an, also guckt euch mal DM an. Die haben ja nur Influencer bei sich eingestellt. Das ist ein Einstellungskriterium, um auch einen Job zu finden bei DM. um sich da zu präsentieren. Und das macht es auch so authentisch, weil die Leute machen es dann mit einem Hintergrund, auch ihre Reichweite aufzubauen. Und das ist halt auch, wie creepy wir das finden, wie eine Währung. Ne, wenn du jemanden einstellst, der Reichweite hat und dann für dein Business mit Werbung macht, ist das natürlich ein super cooles Business-Konzept. Oder die Perspektive zu geben, hier, du bist der Social-Media-Manager für unseren Betrieb und du kannst machen, was du willst. Hauptsache, du haust hier die Reichweite nach oben und geben dann jungen Leuten, die sich ja natürlich auch mit diesem Kontext gut auskennen, Verantwortung. Also ich finde das ein super Konzept und so schaffen wir natürlich nochmal ganz andere Perspektiven in unserem Betrieb, ne? Und ich glaube schon, dass das damit zusammenhängt. Dann haben wir noch ein interessantes Thema hier. Mitarbeiter dringend gesucht, aber keiner will mehr Friseurin sein. Ja gut, wir glauben das, was wir leben. Dann wirst du auch niemanden finden. Und es geht ja da auch wieder nicht darum, irgendjemanden zu finden, der bei dir arbeiten will, sondern deine Zielgruppe. Was für einen Menschen wünschst du dir in deinem Betrieb? Um dann zu analysieren, wo befindet er sich? Und wahrscheinlich arbeitet er gerade woanders. Das heißt, wir müssen uns schon als ArbeitgeberIn so attraktiv machen, dass der sagt, oh, ich will wechseln. Und dass das nicht einfach ist, ist klar. Aber es ist auch nicht unmöglich, Leute. Ich höre immer, ja, ist alles nicht so einfach. Ja. Ich habe auch nie gesagt, mit keinem Wort sage ich, dass irgendwas einfach ist. Aber es ist möglich. Nur wenn wir unsere eigenen Grenzen natürlich schon im Kopf setzen und klar haben, okay, keiner will mehr Friseurin sein, ja, dann ist das halt auch so. Ne? Also es liegt ja immer bei uns selbst zu gucken, wie kann ich es denn so attraktiv machen, dass die Leute wieder sich für den Friseurberuf entscheiden oder dass ich junge Leute in meinen Betrieb bekomme, denn wir haben noch Azubis, ja, es ist ja nicht so, als würde auf Deutschland nur 2 Azubis kommen. So schlimm ist es jetzt noch nicht. Aber ganz klar, wir müssen uns mehr anstrengen. Und das merken wir halt komplett in der Branche durch die Wirtschaftskrise, die wir nun mal haben. Das Konsumverhalten hat sich verändert, alles wird teurer. Das heißt, wir müssen vielleicht auch nochmal 2, 3 andere Wege und mehr Wege gehen, um neue Kunden oder Mitarbeitende in unseren Betrieb zu ziehen. Und da wird sich die Spreu vom Weizen sicherlich trennen. Denn so, wie wir es halt schon immer gemacht haben, das wird halt nicht funktionieren. Und um neue Ergebnisse zu bekommen, müssen wir neue Wege gehen. Und sind neue Wege unbequem? Ja. Sind neue Wege schwierig? Ja. Müssen wir da erstmal bei uns selber anfangen? Ja. Aber es ist nicht unmöglich. Ja, Menschen haben schon ganz, ganz noch verrücktere Dinge möglich gemacht. Da schaffen wir es ja auch wohl, die richtigen Kunden und Mitarbeitende anzusprechen. Eine interessante Frage. Dein Weg auf Insta. Krass erfolgreich. Tipps. Ja, wie fange ich an? Also erstmal war das ja alles über die Kopfsache Düsseldorf-Seite. Ich war das Gesicht der Kopfsache Düsseldorf. Da waren wir ein Vorreiter. Ich sage bewusst waren, weil das sind wir nicht mehr. Wir wurden echt eingeholt und es ist auch gerade ein Thema, womit ich mich sehr beschäftige, wie wir da wieder ein bisschen mehr herausstechen können. Denn das, was wir machen, machen jetzt mittlerweile ganz, 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 ganz viele Leute. Und ich würde ganz bescheiden außerhalb meines Imposter-Syndroms behaupten, dass ich einer der ersten in Deutschland war, die ihre Kunden tagtäglich seit 2017 mitgenommen haben in unseren Salonalltag. Ich habe das in Amerika gesehen, ich habe das in Deutschland nirgendwo gesehen. 2017, by the way, sind die Insta-Stories online geschaltet worden. Und seitdem nehmen wir die Leute jeden Tag mit in unseren Alltag. Und da war ich einer der Ersten. Da bin ich von überzeugt. Man muss ja sagen, so ist das ja fast 10 Jahre her, da hat sich ja noch keiner ins Schälchen oder in die Mixecke gucken lassen, ne? Also da hat man das noch vor gehaltener Hand gemacht und keiner durfte in die Folie gucken. Da hat man keine Rezepte ausgetauscht oder so. Das war alles geheim und ich habe gesagt, was für ein Blödsinn, wenn ich darüber rede, wie anspruchsvoll dieser Job ist, dann werden ja auch andere sehen, wie anspruchsvoll dieser Job ist. Und das wurde mir auch so bewiesen, ne? Und so haben wir natürlich auch Kunden und so habe ich auch Mitarbeitende bekommen. Das war ein Alleinstellungsmerkmal, gar keine Frage. Wir haben da so ein bisschen den Anschluss verloren, bin ich ganz ehrlich. Die Kopfsache Düsseldorf muss sich ein bisschen neu justieren. Da muss frischer Wind rein, da muss eine frische Perspektive rein. Da bin ich gerade dran. Ich halte aber halt gerade auch viele Bälle in der Luft und ich bin gerade an dem Punkt, wo ich sage, so wie es läuft, ist es gut. Ist es nicht perfekt, aber ich werde da Lösungen finden, das Image nochmal neuer aufzubauen, um wieder ein Vorreiter im Salon zu werden. Das bin ich zwar so mit meiner Unternehmensart, definitiv würde ich behaupten, dass ich ein Vorreiter in der Branche bin, der von dem Salon gut leben kann, der gute Leute hat, der Perspektive schafft, gut bezahlt, bla 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 bla. Aber jetzt das Konzept an sich, Kopfsache Düsseldorf, ist jetzt gerade nichts Außergewöhnliches. Das sage ich ganz ehrlich, ich bin reflektiert. Ja? Es ist toll, es ist gut, ich habe tolle Leute darin, aber es ist nichts mehr so mega Außergewöhnliches Und da finde ich mich gerade neu, nur das ist natürlich auch ein Prozess. Erstmal sich das einzugestehen und dann daran zu arbeiten, an neuen Ideen. Und es ist jetzt nicht so, als würde es nicht funktionieren, ne? Aber es könnte besser sein. Und es könnte wieder ein bisschen individueller und vor allen Dingen, wie soll ich sagen, hervorgehobener sein. Man wieder die Andersartigkeit, die wir ja nun mal haben, anders auch im Marketing hervorbringen können, um wieder zu polarisieren und Aufmerksamkeit zu bekommen. Dann bin ich ja auf meinem privaten Kanal geswitcht, als ich Babymama wurde und habe das ja aus Jux und Dollerei gemacht, muss man ja sagen, ne? Also ich habe Babywindel getestet, den Windeltest habe ich bis heute nicht hochgeladen für die Leute, die mir seither folgen. Ja, das ist mir bewusst. Also man sieht, ich vergesse das nicht, ne? Aber ich habe nie die Muße gehabt, das mal abzufilmen. Ich habe Windeln getestet, ich habe die Leute in meinen Alltag mitgenommen. Einfach auch so ein bisschen in Übung zu bleiben, weil ich war es natürlich auch gewohnt, mich tagtäglich aus dem Salon zu melden, was ich ja dann abgegeben habe. Und der Erfolg, also krasser Erfolg würde ich es nicht sagen. Ich verdiene mehr Follower, bin ich ehrlich. Es werden Männer gefeiert für nur halb so viel Wissen und mehr Wert als ich. Und eigentlich müsste man mal mit KI, AI oder so einen zweiten Account aufbauen, der genau das Gleiche sagt, wie ich es sage, nur als Mann. Ich schwöre euch, dieser Account würde mich in einem Jahr einholen. Vielleicht ist das mal eine Idee. Oder ich mache einfach mal einen Testreel mit dem gleichen Input und ich verwandle mich als Mann. Das können wir doch mal machen. Das schauen wir doch mal. Weil viele werden wahrscheinlich jetzt denken, oh, die labert Quatsch, ne? Ist wieder Männerbashing? Nein, ist kein Männerbashing. Ich bin nur davon überzeugt, dass die Kompetenz von Männern anders anerkannt wird als Frauen. Und das hat nichts damit zu tun, dass Frauen nicht kompetent sind. Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, krasser Erfolg kam natürlich mit dem Mut, Dinge anzusprechen. Also erstmal war es, weil Instagram hat sich natürlich auch die letzten 5 Jahre verändert, das müssen wir natürlich sagen, ne? Vorher war es halt, everything is content und Hauptsache du lädst was hoch und da habe ich ja auch noch Trends mitgemacht. Also wenn ihr euch mal also die Zeit nimmt und mal ganz runterscrollt, ne? Sam hat auch noch auf viralen Hits getanzt. Ja. Und dann versucht er ihr Wissen irgendwie noch mit unterzubekommen. Bin ich nicht stolz drauf? Habe ich auch noch nie gelöscht, weil ich denke, gut, ich stehe dazu. Ich habe getanzt. TikTok-Tänze habe ich auswendig gelernt. Oder Lip-Sync habe ich auch sehr viel gemacht. Jetzt, wenn ich mir das so angucke, denke ich so, naja, das Internet vergisst nie. Aber wir stehen natürlich auch zu unserem Prozess. Ich habe das gemacht, weil ich dachte, das machen halt alle, deswegen muss ich das so machen. Wohlgefühlt habe ich mich nie dabei. Die Ideen hatte ich irgendwie schon immer für die Themen, die ich besprechen möchte. Oder halt schon immer, aber die kamen natürlich auf. Die Ideen kamen mit Nachfrage zu Themen. So, es hat sich ja irgendwie so organisch entwickelt, als ich mich rausgenommen habe und mich dann vergrößert habe, dass die Menschen gesagt haben, wie machst du das? Du arbeitest nicht mit und jetzt investierst du nochmal Geld und musst du nicht arbeiten und Umsatz bringen. So kamen diese Themen ja raus. Also ich muss das jetzt mal ganz ehrlich so sagen, vor 5 Jahren habe ich nie gesagt, ich werde jetzt Coach und Speaker. Ich habe zwar eine Ausbildung gemacht, die habe ich aber mehr für mich gemacht, um zu wissen, okay, welche Möglichkeiten gibt es noch und ich wollte die Angst verlieren, vor Menschen zu reden. Aber es war nie mein Ziel, auf Bühnen zu stehen und über mich zu sprechen. Weil so ernst nehme ich mich gar nicht. Die Themen, ja, aber mich selber, ich denke so, was für ein Blödsinn. Also ich bin ja nie eine Frau gewesen, die sagt, ich muss auf Bühnen stehen. Also ich bin, ja, was soll ich dazu sagen? Es glaubt mir eh kein Schwein, aber ich bin ein introvertierter Typ. Immer wenn ich auf einer Bühne stehe, habe ich Fluchtinstinkte. Ja, ich werde gelassener, aber trotzdem maskiere ich, ne, wie das so heißt. Ne? Man spielt halt eine Rolle und das zieht mir Energie. Deswegen könnte ich es auch nicht jede Woche machen. Da würde ich irgendwann umfallen, weil ich dieses Adrenalin in meinem Körper nicht reguliert bekomme. Es ist besser geworden. Und es ist natürlich ein großes Privileg, das machen zu dürfen. Aber ich kann es mir jetzt auch nicht mein Leben lang vorstellen. Ne, ich mache das für die Marke, um viele Leute zu erreichen. Auch aber auch nur noch ganz ausgewählt, so dass es für mich passt. Das ist so das Goodie für mich, für meine harte Arbeit, viele Menschen gleichzeitig da erreichen zu können, die mir dann zuhören wollen. Weil das natürlich ein bisschen nahbarer ist als über Instagram. Um dann wirklich eins zu eins ein Feedback zu bekommen, wenn es ein Applaus ist, wenn man noch danach zu mir kommt und sagt, Sam, ich habe dir geholfen. Ey, ihr wisst gar nicht, was das mit mir macht. Also das ist das krasseste Gefühl. Und ich dachte, dieses Gefühl habe ich, wenn ich jetzt Friseurin bin und eine tolle Haarfarbe mache. Deswegen sage ich, Wenn ihr euch am Stuhl limitiert, wisst ihr doch gar nicht, was vielleicht noch so im Leben geht. Und damit möchte ich gar nicht den Friseurberuf bashen. Es geht einfach nur um Perspektive, wenn ihr selbstständig seid, mehr auszuprobieren. Weil ihr wisst doch nicht, was euch noch so erfüllen kann. Und dieses Feedback von euch dann vor Ort, dass ihr durch mich mehr Geld verdient, mehr mutiger geworden seid und eure Grenzen setzt und so, boah, das gibt mir, also in dem Moment weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll, aber ich nehme das mit nach Hause, dann packe ich es nochmal aus und dann heule ich auch mal eine Runde, weil ich denke so, mein Gott, wie schön, ne? So, ich bin ein sensibles Kerlchen, unterschätzt das nicht, ich saug alles auf. Jetzt habe ich mir den Faden verloren, erfolgreich Instagram, genau, genau, Sam hat getanzt. Dann habe ich mir so Feedback von Freunde, Familie geholt, die dann immer so sagten, ja, es ist ja nicht nur die Themen, sondern dein Mindset, was dich so ausmacht. Denke ich so, ja, wie mein Mindset, ne? Weil ich war natürlich auch immer schon Coach und Berater, Freunde, familienmäßig, ne? Lebensberater und selbst keine Ahnung, so nach dem Motto. Bin ein Mensch, der die Kompetenz hat, ungewollt Menschen zu spiegeln, weil ich selber mich sehr viel hinterfrage in meinem Verhalten und meinen Reaktionen, dass ich das bei anderen, die mir nahestehe, halt auch mache und sie dazu anrege zu reflektieren. Das habe ich sozusagen unbewusst zu meinem Job gemacht, weil ich bin sehr gut, Beispiel, manchmal habe ich dieses, boah, du hast nicht 300 Euro netto die Stunde für ein Coaching. Dann sagen die Leute, oh, nur eine Stunde. Eine Stunde reicht allemal. Ich habe dich in 20 Minuten durchschaut und kann dir die nächsten 40 Minuten eine komplette Liste an To-Dos geben, die du erstmal angehen kannst, bevor wir weitersprechen müssen. Wenn wir dann überhaupt weitersprechen müssen, weil ich bin niemand, der aktiv Dinge zurückhalten kann. Das heißt, in 3 Stunden könnte ich dir eine ganze Masterclass runterrattern, weil ich ja Lösungen habe, dann will ich dir auch alle Lösungen geben. Die Stunde ist eher für mich, dass ich mich ein bisschen begrenze, um nicht zu viel zu vermitteln. Weil das macht ja auch keinen Sinn. Das überfordert ja. Und ich bin dafür bekannt, dass Leute in meinen Coachings weinen, gerührt sind, weil ich richtig gut darin bin, die Pain Points sehr schnell in den Vordergrund zu bringen. Weil ich bin eine von euch, Leute. Also so dumm sich das anhört, aber ich habe alle Höhen und Tiefen, die ihr durchgemacht habt, schon durchgemacht. Ja, also von Kunden, von Machtmissbrauch, von Kunden, von Mitarbeitenden, dieses Gefühl, nicht allen gerecht zu werden, nicht Nein sagen zu können, ich will gemocht werden, den Pain mit Preise erhöhen, den Pain, sich zu reflektieren, wohin will ich überhaupt? Habe ich eigentlich den Mut, meinen Weg zu gehen? Bla 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 bla. Ich habe das alles durchgespielt. Vielleicht bin ich in einer Sache einfach ein bisschen engagierter. Ich mache permanent Fehler und lerne daraus. Und sehe sie gar nicht als Fehler an, sondern ich traue mich, Dinge zu tun, die unbequem sind. Und dann schüttel ich mich und mache es neu und mache es wieder und mache es besser. Und das ist der ganze Input, den ich halt dann mit in meine Coachings bringen kann, um zu sagen, hier, das war mein Fehler oder mach nicht den gleichen Fehler. Oder hey, also nahbarer geht's halt nicht, weil ich dann sage, okay, das habe ich verkackt. Aber guck mal, so kannst du es besser machen, weil ich halt alles reflektiere, was ich tue. Und so auch mein Gegenüber super gut reflektieren kann. Und ja, dann habe ich halt angefangen, über meine Ansichten zu sprechen. Und das war ein riesig, riesig großer Schritt aus meiner Komfortzone. Weil ich auch dachte, wer hört sich den Bums an? Also wer will mir denn überhaupt zuhören? Ernsthaft? Manchmal wundert es mich immer noch. Auch, dass so viele den Podcast hören. Vielen Dank dafür. Aber ich habe halt mehr auf mein Umfeld gehört als auf mich. Die sagten, du musst sprechen. Die Leute wollen dich reden hören. Und dann habe ich angefangen. So hat sich das natürlich mit Social Media auch immer wieder anders und neu entwickelt, weil vor 2 Jahren war es noch okay, sich vor die Kamera zu stellen, einfach über seine Themen zu reden. Das reicht halt jetzt nicht mehr. Jetzt muss man schon Haltung zeigen und auch vielleicht ein bisschen triggern und aushalten. Jetzt muss man sich auch genau überlegen, ob man Reichweite will, weil mit Reichweite kommt unfassbar viel Hate, wenn man jetzt nicht konventionell ist, was ich niemandem empfehlen würde, weil es geht darum, Haltung und Werte zu vermitteln, um sein Business voranzubringen, wenn man ein Business hat, weil das braucht halt Werte, die es vermittelt. Und positioniert man sich links, dann positioniert man sich feministisch, dann positioniert man sich gegen Rassismus, was ich allen empfehlen würde, das auch offiziell so zu machen, auch mit seinem Geschäft. Und dann kriegt man natürlich Hass von den Menschen, die nicht dazu gehören. Und dann denke ich, ja, aber es ist ja genau richtig so, denn wir wollen die Menschen ja nicht in unserem Betrieb oder als unsere Followerzahl oder als unsere Kunden haben. Und das bedarf immer etwas Mut. Wenn man jetzt früher gedacht hat, okay, Hauptsache Reichweite, Hauptsache Fame, Hauptsache Content is King, ist halt heutzutage eher die Devise, wenn die Leute eine Meinung zu dir haben, machst du alles richtig. Na? Ist jetzt nicht nach Motto Bad Publicity is good Publicity. Es geht darum, dass die Menschen eine Meinung zu dir haben sollen, ob gut oder schlecht. Natürlich muss man immer beobachten, dass das Feedback immer mehr gut ist als schlecht, damit man auch weiß, man geht in die richtige Richtung. Aber das muss man aushalten können. Deswegen ist immer die Frage, was bedeutet krass erfolgreich? Denn gebe auf diese Followerzahl einen Dreck. Wirklich. Also wirklich, ich habe das in meinem Umfeld, ich sehe ja jetzt auch viel unterwegs, auch mit größeren InfluencerInnen. Ich glaube, heutzutage ist nicht mehr die Devise Geld verdippt in Charakter, sondern Followerzahl. Und wenn jetzt morgen Instagram gelöscht wird, ja, dann bin ich traurig um die harte Arbeit, die ich da reingesteckt habe, weil es ist ja auch Arbeit. Und es füllt eigentlich auch über 70% meiner Arbeitszeit. Ja, fast 80. Aber es beeinflusst ja nicht aktiv mein Leben. Also ich verdiene ja mein Geld über mein Online-Business und natürlich ist Instagram ein Katalysator, um auch Produkte an den Mann zu bringen und auch zu zeigen, wer man ist mit seiner Personal Brand. Aber Gott sei Dank gibt es ja auch noch die Webseite und Newsletter und all solche Geschichten, wo man seinen Content wiederverwerten kann. Deswegen, ja, natürlich, es ist halt super schwierig, man muss es differenziert betrachten. Followerzahlen sieht man ja als Belohnung für seinen Content. Natürlich freut man sich, wenn man sieht, okay, mehr Leute folgen einem für den richtigen Content. Also gar keine Frage. Das ist ja wie so ein Belohnungssystem, was da provoziert wird oder getriggert wird. Jedoch kann ich jetzt auch aus Erfahrung sagen, es reicht nie. Als ich die 10.000 Follower geknackt habe, war ich super happy. Das hat 2 Minuten gedauert und dachte ich, jetzt will ich die 20. Das war das Gleiche mit den 100.000 Followern. Als ich die 100.000 dann schon geknackt habe, habe ich mir selbst schon gar nicht mehr erlaubt, mich so viel darüber zu freuen, weil ich denke, ja, mein Gott, das ist ja trotzdem noch nicht so viel, wie vielleicht XY hat. Und deswegen versuche ich da eine ganz persönliche, für mich gesunde Abgrenzung zu schaffen, um meinen Content so zu analysieren, wie er pro Content ankommt und nicht mehr an der Followerzahl. Weil das macht dich verrückt, wenn du sagst, okay, hier habe ich 2000 Follower gewonnen, da wieder 1000 verloren, dann denkst du, oh Gott, was habe ich gemacht? Ja, jetzt habe ich mich mal ungeschminkt gezeigt, jetzt sind deswegen Leute abgesprungen, jetzt habe ich schon wieder über Feminismus geredet, jetzt sind schon wieder Leute abgesprungen. So, also das limitiert ja einen. Deswegen versuche ich mich da seit mehreren Monaten schon gesund dem gegenüber zu verhalten. Also ich gucke, wie mein Content performt, um zu gucken, okay, geht es in die richtige Richtung? Kann ich da noch was verbessern? Im Auftritt, in der Thematik, ne? Also, aber es ist natürlich auch, so Beispiel, ich habe ja dieses doofe Bart-Reel mit Alex gemacht, weil er sein Bart als Feuerwehrmann ja abrasieren muss und ich dann immer traurig bin, wenn er so schön gewachsen ist. Weil ich liebe sein 5-6 Tage Bart. Und das war ja eine ganz spontane Geschichte. Ich habe einfach nur die Kamera draufgehalten. Ich so, komm, lass mal machen. In 2 Minuten zusammengeschnitten, hochgeladen. Ja, dieses scheiß Reel hat 2 Millionen Aufrufe. Das ist viral gegangen. 2 Millionen. 2. Ja, Millionen. Wegen so einem scheiß Reel. Ich habe jetzt die aktuelle Zahl nicht, aber so circa 230 Follower bisher, das ist jetzt seit einer Woche online, dazu bekommen. Bei 2 Millionen Views. Ja, warum? Weil es nicht in die richtige Zielgruppe gegangen ist, weil jetzt machen wir uns mal nichts vor, ne? Grüße gehen raus an die, bei denen es so ist, aber der Großteil der Feuerwehrmänner wird sich jetzt nicht für meinen Content interessieren. Deswegen bringt es natürlich auch nichts, da viral zu gehen. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich, dass die Performance des ganzen Accounts natürlich da ein bisschen nach oben gescheppert wird, was jetzt im Bereich zur Kooperation oder so ein bisschen besser ankommt. Aber die Konsequenz kann ja jetzt nicht sein, permanent irgendwelche Feuerwehrmann-Reels, Mopeds zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Also man muss sich schon überlegen, okay, was will ich bei Insta eigentlich erreichen? Weil Viralität und Reichweite geht super schnell. Ja? Zeig deine Brüste. So. Geht schnell. Aber was willst du denn damit erreichen? Wenn du deine Produkte verkaufen möchtest oder deine Dienstleistung verkaufen möchtest, ja, dann musst du zielgruppenspezifisch arbeiten und das bedeutet Arbeit, Arbeit, Arbeit und Konsistenz und immer wieder zu überlegen, wie deine Zielgruppe sich angesprochen fühlt. Und ich habe auch meine Zielgruppe etwas neuer definiert für mich, weil mir war es vor 2 Jahren wichtig, mich einfach so als, ich sage es jetzt leider mal so, Businesswoman zu positionieren und super eloquent und auch super Expertise und weiterzugeben. Und das hat natürlich auch funktioniert. High-Quality-Content, gut ausgeleuchtet, bla bla bla. Habe aber dann gemerkt, dass auch da die Nahbarkeit flöten geht und die Menschen mich so abstempeln als Businesswoman. Ja, das bin ich, aber ich bin ja auch so viel mehr.
Also ich bin ja auch Mutter und ich bin Feministin und ich lebe eine gleichberechtigte Beziehung. Und ich dachte, okay, wie kann ich jetzt noch mehr Nahbarkeit schaffen? Und das geht ja nur, wenn man ja auch seine Persönlichkeit mit der Vielschichtigkeit seiner Persönlichkeit zeigen kann. Und daran arbeite ich gerade. Ich weiß nicht, ob es jemand merkt, aber daran arbeite ich gerade, mehrere Themen zu besprechen, weil ich bin nicht nur ein Thema und trotzdem kann ich Business machen, ja. Und versuche aber schon zu differenzieren zwischen, ist aber jetzt auch ein Lernprozess, ich mache jetzt aktiv Werbung für mein Produkt, dann läuft das über die Kopfsache Akademie, oder ich habe eine Meinung über ein Thema in der Selbstständigkeit oder über eine Branche, dann betrifft das mich und dann kann ich am Ende auch nochmal einen Call to Action machen und sage, hey, wenn ihr da Hilfe braucht, habe ich hier das Seminar. Aber versuche das auch zu differenzieren, weil ich mich ja persönlich branden möchte und meine Produkte über die Akademie vertreiben will. Ist mir aber auch schwer gefallen, zu dem Punkt zu kommen, das für mich zu differenzieren, weil ich dachte so, scheiße, ich mache jetzt hier Selbstständigen- und Friseur-Content, aber eigentlich will ich ja auch noch so viel mehr sagen, aber das darf ich ja jetzt gar nicht. Ja, so Blödsinn, super Blödsinn. Gerade wenn ihr euch persönlich branden wollt, also wenn es um eure Person geht, dann redet über alle Themen, die ihr halt wollt, aber guckt immer, welche Zielgruppe ihr ansprechen wollt. Und bei mir sind es halt hauptsächlich Frauen, Mütter und Selbstständige. Na, also selbstständige Mütter, Frauen. So. Und jeder, der sich davon angesprochen fühlt, ist natürlich herzlich willkommen. Und ich glaube, der Erfolg liegt in der Authentizität und Konsistenz. Konsequenz und Konsistenz. Ihr, oh Gott, wenn ihr bis hierhin eingeschaltet seid, ey. Holla, Bewurtferi. Und wir reden ja schon eine Stunde. Boah, es wird eine Überlänge. Aber wir machen das jetzt einfach so. Habt ihr hier einen Bonus, eine Bonusfolge? Ich bin gerade im Flow. Um dann halt Content auszuspielen und den dann ein paar Wochen später zu analysieren. Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Ein paar Key Facts kann ich euch direkt an die Hand geben. Und das wird auch schwieriger mit steigender Followerzahl. Ein Reel, was gut performt hat, hat den Mindestaufrufrate eurer Followerzahl. Das heißt, wenn ihr 200 Follower habt und ihr habt eine Aufrufzahl, oh, da ist eine E-Mail reingekommen, eine Aufrufzahl von 200 Views, dann ist das schon ein sehr gut performendes Video. Und wenn ihr dann mehr habt, dann ist das ein sehr, sehr gut performendes Video, weil ihr habt ja natürlich dann mehr Leute angesprochen, als ihr Follower habt. Das ist ja auch das Ziel. Ne? Mit steigender Reichweite wird das ein bisschen schwerer, kann ich sagen. Ne? Also deswegen macht euch da nicht kleiner, als ihr seid, wenn ihr nur eine dreistellige Followerzahl habt. Legt los, haut rein, Leute. Macht das. Dann guckt ihr in die Insights pro Reel. Wie ist das Reel angekommen? Welchen Leuten wird das ausgestrahlt? Wenn ihr 50% in der Übersicht mehr Nicht-Followern ausgestrahlt wurdet, ist das ein gut performendes Reel. Wurde das länger als 3 Sekunden angeklickt, im Schnitt mehr als 50%, ist das ein sehr gut performendes Reel. So, und wenn das dann alles so ist, dass das ein gut performendes Reel ist, dann guckt ihr, was ihr da gemacht habt, dann macht ihr es nochmal. Dann macht ihr es nochmal. Macht ihr das bitte so lange, solange es funktioniert. Und bei denen, wo es halt nicht ist, könnt ihr halt gucken, wo ihr es optimiert. Aber das ist natürlich bei HandwerkerInnen so eine Sache. Wir kriegen sofort ein Ergebnis. Wir sind das gewohnt. Bei allem, was Strategie angeht, wie auch Social Media, werden wir immer nur rückläufig Ergebnisse erzielen. Das heißt, ihr postet ein Reel und setzt euch in 5 Wochen hin und dann analysiert ihr das. Also nicht sofort analysieren, sondern erst in 5 Wochen. Das ist ein kleiner Tipp. Und dann halt konsequent den Weg gehen. Konsequent. Und eine Haltung zeigen. Triggert die Leute, geht den Leuten richtig auf den Sack. Weißt du? Bricht mit Glaubenssätzen. Provoziert, weil so bekommen wir Aufmerksamkeit. Mit hier 3 Tipps, wie ich erfolgreich geworden bin, das funktioniert alles nicht mehr. Habe ich schon durchgespielt. Wird nicht mehr funktionieren. Beziehungen als starke, selbstständige Frau und Mutter. Ja, was soll ich dir sagen? Wir können auf jeden Fall aufhören, Leuten, vor allen Dingen Männern, beizubringen, wie man erwachsen wird und wie man Verantwortung übernimmt und guckt, ob dieser Mensch an eurer Seite eure Bedürfnisse und Emotionen ernst nimmt, ohne das einzufordern, und ob viele Situationen in eurem Leben besser sind mit ihm als ohne ihn, dann ist das auf jeden Fall schon eine gute Tendenz, in dieser Beziehung zu bleiben. Aber sonst braucht eine selbstständige Frau und starke Mutter niemanden, ne, der sie komplett macht. Da ist doch schon mal klar. Ein Mann im Leben ist kein Goal. Okay? Okay. Die Beziehung zu uns selber, das ist das Goal im Leben. Und alles andere wird sich finden oder halt nicht finden, weil das ist hier so eine Erfolgsgeschichte. Frauen brauchen Männer, die Disney uns eingetrichtert hat. Und der Kapitalismus und das Patriarchat, weil wir brauchen erstmal niemanden. Ja? Dann haben wir hier Familienbetriebsstruggle beim Wechseln. Ich glaube, da habe ich auch schon mal eine Kummerkastenfolge mit aufgenommen. Aber ja, es gibt nur zwei Seiten. Es läuft richtig gut oder richtig beschissen. Ich habe da auch einige Coachings schon gemacht. Deswegen weiß ich, wie das herausfordernd sein kann. Gerade diese Generationskonflikte. Und ich kann dir sagen, jetzt aus meiner Erfahrung, und das ist natürlich nicht das Nonplusultra, aber jetzt nur aus meiner Sicht gesprochen, kann das nur funktionieren, wenn sich die vorherigen Familienmitglieder komplett rausziehen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Oder lassen können. Also wenn sie noch mitarbeiten wollen, dann müssen sie die Fresse halten. Ganz einfach. Weil entweder wollen sie abgeben oder nicht. Beides loslassen und trotzdem so loslassen, dass es so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, weil wir haben das schon seit 30 Jahren gemacht, funktioniert nicht. Und da würde ich jedem jungen Menschen empfehlen, dann macht es lieber alleine. Weil Altlasten zu übernehmen, ist ja ähnlich wie wie wenn man was erbt. Ne? Es sind nicht nur gute Sachen, die man erben kann, sondern auch sehr viel schlechte Dinge, die sich schon so in Stein gemeißelt haben, dass es noch schwerer ist, die mal wieder glatt zu ziehen. Deswegen muss man sich das schon überlegen, was für einen Mehrwert das tatsächlich hat, da einen Familienbetrieb zu übernehmen, außer natürlich seine Eltern stolz zu machen, weil sich zu reflektieren, auch wenn man da selber schon mitgearbeitet habe, ich habe das auch alles schon gehört, sind es eigentlich die Kunden, an denen du dein Geld verdienen möchtest? Oder ist es einfach nur eine bequeme Situation, direkt mit Kunden anzufangen? Sind die Öffnungszeiten so? Ist das Konzept wirklich so, wie du dir das vorstellst? Weil wenn alles eigentlich dagegen spricht, wird es anstrengender sein, diese alten Strukturen aufzubrechen, als komplett neu anzufangen. Lass das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Dann habe ich hier noch, wenn Frauen sich untereinander am Arbeitsplatz konkurrieren, manipulieren, herabwürdigen etc., würde ich den Arbeitsplatz wechseln. Sofort. Das ist ein toxisches Arbeitsumfeld. Ich würde da jetzt gar nicht so aktiv den Mitarbeitenden da die Schuld geben, denn die Schuld liegt immer bei der Führungskraft. Entweder das nicht zu sehen, wegzugucken, die falschen Leute eingestellt zu haben oder den Absprung nicht geschafft zu haben, sich von den Menschen zu trennen. Und die vergiften dann das ganze Team. Und wir können nicht darauf hoffen, dass Chef, Chefin zur Besinnung kommt und dann irgendwann mal da aufräumt. Wenn es bis dahin nicht geschehen ist, ist die Lebenszeit auf jeden Fall zu schade, da zu bleiben. Also lieber einen neuen Arbeitsplatz suchen. Wie du zur Coaching-Ausbildung gekommen bist, war ein Zufallsdelikt. Ich habe, ihr könnt mal googeln, Christian Bischoff. Der macht so Chakra-Seminare. Der Weg zum Erfolg, blablabla. Ist überhaupt nicht so meins. Aber ich habe seinen Podcast gehört, kann ich auch empfehlen. Vielleicht jetzt nicht mehr die neuen, da habe ich lange nicht mehr reingehört. Aber wenn ihr da mal anfangt und ihr braucht so ein bisschen Motivation und Selbstführung, dann fangt ganz, 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 ganz hinten an. Und damit bin ich so ein bisschen eingestiegen in die Thematik, was es noch so für Berufe gibt und was die Leute so machen und von was sie so erzählen. Und dann habe ich durch Zufall mitbekommen, dass er eine Train-the-Trainer-Ausbildung macht und man sich dafür bewerben kann. Und dann habe ich in der Nacht- und Nebelaktion so nach dem Motto, ich probiere das jetzt einfach mal. Diese Ausbildung hat 10.000 Euro gekostet, mich da zu bewerben. Und dann hatte ich plötzlich ein Bewerbungstelefonat und hatte tatsächlich einen Platz. Jetzt war es aber so, dass ich in dem Zeitraum, wo diese Ausbildung stattgefunden hat, ich dann auf Hochzeitsreise gewesen wäre, die schon gebucht, bezahlt ist, alles drum und dran. Da habe ich gesagt, gut, dann soll es nicht so sein. Dann hat er aber gesagt, also der Mitarbeitende von ihm, dann könnte ich halt ein Jahr später kommen. Ich so, gut, dann mache ich das doch. Und da war dann Corona und ich war im 9. Monat schwanger. Es war eine ganz knappe Kiste und ein bisschen am Arsch der Welt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. In irgendeinem Tagungshotel war das dann, ne? Weiß ich nicht, 10 Tage oder so. Und da war ich da mit meinem riesen, riesen dicken Bauch und habe versucht zu lernen, wer ich bin, wohin ich will und Impulsvorträge zu lernen. So Impulsvorträge sind so 3 Minuten, ne? 3 Minuten auf den Punkt. Aber dadurch habe ich, glaube ich, ganz gut gelernt, auf den Punkt zu kommunizieren, weil ich kann was viele in einer Stunde vermitteln können, kann ich in einer halben Stunde vermitteln, weil ich halt nicht um den heißen Brei rede. Ne? Also ja, nochmal zum Thema 1 Stunde Coaching, das reicht. Ja, da habe ich sehr viel über mich selber gelernt. Das war eigentlich der Punkt. Und als ich da diese Impulsvorträge geübt habe und mit direktem Feedback auch, und das Gute war, dadurch, dass Corona war, wurde die Zahl der Teilnehmenden halbiert. Also wir waren anstatt 50, 25. Und ich glaube, das sollte alles so sein, weil natürlich hatte man dann viel mehr Zeit für jeden Einzelnen. Es war super entspannt, es war nicht stressig, es waren auch noch andere Experten vor Ort vom Marketing und tralala. Also es hat sich für mich 100% gelohnt, auch mal outside the bubble zu gucken, aus dem Horizont herausgeschubst zu werden. Und was mir sehr viel gegeben hat, das wird mir gerade erst so bewusst, Christian Bischoff hat gesagt, und der ist halt so in so einem privateren Rahmen super unaufdringlich, super nett und reflektiert und ruhig, das muss ich einfach mal so sagen, hat mir unfassbar gutes Feedback gegeben. Der sagt, das, was ich da vorhabe, das wird erfolgreich werden. Und das war das erste Mal, dass jemand außerhalb dieser Branche ja so mir so ein Feedback gegeben hat. Also weil, ja, natürlich hört man von Freunden und Familie, ich glaube an dich und bla bla bla. In der Branche selbst wurde ich halt immer sehr viel klein gehalten. Immer, du bist noch zu jung, du bist noch zu klein, du bist noch nicht gut genug, du bist zu blond, zu tätowiert, so keine Ahnung was, du darfst nicht scheiße auf der Bühne sagen und. Und dann kommt jemand, der Hallen füllt, Millionen Hallen füllt, in seiner Generation ein Vorreiter war, das muss man einfach so sagen, dir sagt, wenn du das weiter verfolgst, wirst du damit sehr erfolgreich werden. Und das war ein Mindblowing-Effekt. Und irgendwie habe ich hier ist so ein Butterfly-Effekt, Kreis, wie nennt man, ja mein Gott, ey. Nee, sorry, es tut mir leid. Wie nennt man so einen Effekt, wenn jetzt so eins zum anderen kommt und das sich dann schließt? Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, was ich meine. Schlüsselmoment? Na, egal. Er hatte recht. Er hatte recht. Verrückt. Ich habe sehr lange nicht mehr in die Situation gedacht. Das ist das erste Mal seit Jahren. Es hat auch ist auch eine therapeutische Folge. Also ich danke euch, wenn ihr noch dran seid. Darauf folgte die Frage, was anderes, aber welchen Rhetorikkurs hast du besucht? Ich habe gar keinen Rhetorikkurs besucht. Ich finde das auch nicht so gut. Ich glaube, die Kunst ist, wenn man Vorträge hält, sich selbst mitzunehmen und nicht so zu maskieren, dass man sich selbst vergisst, weil wenn man sonst nicht viel mit Händen spricht oder sonst nicht solche Formulierungen benutzt, bla bla bla, wirkt es nicht authentisch. Und ich merke, dass es sind ja doch so einige Selbstständige, die da auch in meine Fußstapfen treten möchten, weil ich würde auch behaupten, ich war einer der Ersten, die auch als Unternehmerin der Speakerin geworden ist. Mal ganz uneitel, merke ich, da wird so affektiert, dass sie nicht mehr authentisch sind. Und ich glaube, bei allem, was wir tun, werden wir nicht von der Expertise runtergeschraubt, wenn wir eine haben, wenn wir uns selber mitnehmen. Das heißt, mit unseren allen Fehlern, mit unserer Persönlichkeit, mit unserem Humor, mit unseren Zweifeln, mit unserer Unsicherheit, das muss man lernen, natürlich, musste ich auch lernen, aber ich bin immer gut damit gefahren, mich mit auf die Bühne zu nehmen. Ich bin halt so, wie ich bin. Ich verhaspel mich mal, ich überschlag mich mal mit Worten, ich verrenne mich mal in meiner Argumentation, aber das bin ich halt. Und es kostet mich dann doch auf Dauer weniger Kraft, wenn ich mich mitnehme, als wenn ich versuche, eine Rolle zu spielen. Ja, das Thema Schwarzarbeit war hier auch noch, lohnt sich auch eine Podcast-Folge aufzunehmen, obwohl ich auch sagen muss, ey, das macht ja so gar nichts mit mir. Lass die Leute doch schwarz arbeiten. Also es ruiniert nicht unsere Branche. Wenn wir eine gute Leistung erbringen, uns gut positionieren, wird Schwarzarbeit unsere Branche, also uns selbst nicht ruinieren. Ich habe da natürlich auch ein Auge drauf bei meinen Mitarbeitenden. Es steht auch im Vertrag. Ich weiß, dass da Haare geschnitten wird von Bruder, Schwester, Tante, Onkel. Es ist mir aber egal, solange es keinen Einfluss auf die Arbeitsleistung in meinem Betrieb hat, weil sie sich dann vielleicht überarbeiten, was vielleicht bei einer 4-Tage-Woche acht Stunden nicht so schwer ist. Aber ja, mein Gott. Also ich bin natürlich auch für straffere Gesetze, gar keine Frage, und bessere Überprüfungen und bla 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 bla. Aber wenn der Laden jetzt bei dir nicht gut läuft, was ich jetzt nicht davon ausgehe, ist jetzt nur ein überspitztes Beispiel, dann liegt es nicht an der Schwarzarbeit. Wisst ihr, was ich meine? Dann haben wir noch hier, wie richtig, wenn Mitarbeiter das sehr persönlich nehmen, ist das dann meine Schuld? Kann ich auch Lead Like a Human empfehlen, kommen zu meinem Seminar im August, da werden wir das alles durchspielen. Dann habe ich, fand die mit deinem Partner einfach super interessant, höre ich mir definitiv nochmal an. Das freut mich natürlich sehr. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn Alex so viel mit mir machen möchte. Wenn man nicht unbedingt Social Media machen möchte, trotzdem erfolgreich, ja. Ja, ja, ja. Also ich glaube schon, man kann auch ohne Social Media erfolgreich sein. Nur müssen wir natürlich überlegen, wie wir sonst Marketing anbringen können, weil ohne Marketing wirst du nicht erfolgreich. Jetzt müssen wir natürlich wieder wissen, was bedeutet für dich Erfolg. Aber wenn wir das jetzt mal runterbrechen auf viel Kohle verdienen, gut bezahlen können und sich selber gut bezahlen können, wirst du Marketing brauchen, um dich zu positionieren. Jedes Unternehmen braucht Marketing. Wie du das dann machst, da musst du natürlich irgendwie kreativ sein. Social Media ist einfach der einfachste Weg, ganz viele Leute erreichen zu können. Ne? Wenn du selbst mit einem Follower, mit einem Reel 200 Follower erreichst, wo schaffst du das denn heutzutage noch? Man muss wieder abwägen. Warum möchtest du das nicht machen? Ich möchte auch viele Dinge nicht machen, die ich aber machen muss, um voranzutreiben. Und da müssen wir unser eigenes Ego wieder ein bisschen abschalten. Also ne, Sinn und Zweck der Sache ist natürlich zu wachsen, erfolgreich zu sein und sich zu positionieren. Und dafür brauchst du Marketing. Und Social Media Marketing ist einfach der Zahn der Zeit. Du bist nicht dumm, aber es wäre dumm. Also die Tat an sich wäre dumm, das nicht mitzumachen. Du kannst natürlich auch dein ganzes Dorf plakatieren. So, aber dann hast du die halt abgearbeitet, die sich dann deine Zielgruppe ist. Und was dann? Ja, dann kannst du das nächste Dorf abplakatieren. Es wird schon ein bisschen einfacher sein, mit in den sozialen Medien sich da zu positionieren und zusätzlich mit Google Ads noch zu arbeiten, wenn du eine Webseite hast, wovon wir jetzt alle erstmal ausgehen, weil wir natürlich alle eine Webseite haben. Dann haben wir hier noch Neuumstrukturierung von lang eingesessenen Salon auf dem Land, sich allein erfinden. Ja, dann los, go for it. Also da wird es natürlich einfacher sein, sich hervorzuheben. Hatte ich ja auch in der letzten Podcast-Folge oder so. Zum Thema Dorffriseure habe ich auf jeden Fall ein Reel gemacht. Macht euch doch bitte selber nicht klein, nur weil ihr in einer Kleinstadt wohnt. Also ich kann hier ein Shoutout an Ines Heuer Friseure. Guckt die bitte bei Instagram. Die sind am Ahrensee. War schon jemand am Ahrensee? Irgendjemand wird die Geschichte schon mal von mir gehört haben. Es tut mir leid, wenn ich mich wiederhole. Am Ahrensee ist eine Straße. Dann ist da ein wunderschöner See und mehr ist da nicht. Da gibt es auch keine Hotels. Da kannst du nur in so Gasthäusern übernachten. Da hatte ich einer meiner ersten Salonschulungen. Und da habe ich Ines Heuer die einfachsten Balayage-Techniken der Welt beigebracht. Wir haben ein bisschen Marketing gemacht. Seitdem boomt der Laden da am Arendsee. Die haben neue Leute eingestellt, die haben ihre Gehälter gehört. Also das sind Frauen. Ich finde es einfach toll. Ich finde es einfach mega toll. Und ich brauche unbedingt nochmal ein offizielles Feedback von ihnen, weil es gibt keine Ausrede, nicht erfolgreich zu sein. Nur wenn ihr euch natürlich selbst limitiert. Haut auf die Kacke und ihr müsst darauf scheißen, was andere davon finden. Verdammt nochmal. Hier ist wieder euer liebevoller Arschtritt. Schaltet den Kopf aus und macht und ihr könnt euch viel besser auf einem Dorf, auch nur wo zwei Leute wohnen, besser positionieren als in der Stadt. Weil hier sind sie alle größenwahnsinnig, hier sind sie alle Experten. So, aber wenn du der erste Experte auf dem Dorf bist, dann kommen ja nicht nur die Nachbarn, umliegende Dörfer und auch die Städte werden auf dich aufmerksam und fahren dann auch mal 3 Stunden, um genau zu dir hinzukommen. Also haut auf die Kacke und werdet größenwahnsinnig. Wir arbeiten da jetzt gemeinsam. Ja, wir arbeiten da jetzt gemeinsam dran. Wir werden uns ab sofort nicht mehr klein machen. Okay? Okay. Kunde wird top beraten und behandelt, kauft seine Produkte dann im Internet. Ja, ist eine gute Sache, sich Produkte anzuschaffen, die es im Internet so vielleicht nicht gibt. Ich finde, wir sollten in der Auswahl unserer Produktarrangements im Salon auch ein bisschen differenzierter werden. Also A, sind wir natürlich nur sowas wie der Drittanbieter eines großen Konzernes. Ich bin da mittlerweile entspannt geworden. Wenn wir sowas mitbekommen, haben wir das schon immer offen angesprochen, zu sagen, hey, ich habe dich jetzt 20 Minuten nach den Produkten beraten, es wäre nur fair, wenn du die erste Marge hier bei uns kaufst, was du danach machst, ist uns egal. Also offene Kommunikation ist immer fein und sonst halt überlegen, wie man das umgehen kann. Ne? Aber gut, an den Produkten werden wir jetzt nicht reich, wir verdienen unser Geld an unserer Dienstleistung nicht, an den verkauften Shampoos. Deswegen da jetzt nicht so viel drauf zu geben, weil wir können es halt auch nicht ändern. Ne? Außer ansprechen, nett und freundlich natürlich. Und vielleicht gucken, dass man sich ein Sortiment zulegt, was jetzt nicht mal eben so irgendeinem Großhandel zu erwerben ist. Wenn die Courage vor sich selbst Angst macht, Imposter ist nicht gemeint. Ja, Courage und Mut und Selbstbewusstsein und alles, was dazugehört, kann man lernen, indem man es tut. Und so tut, als wäre man es. Das ist so. Das ist ja wie beim Sport, zum Sport gehen. Wir müssen erstmal so tun, als wären wir sportlich. Dann ziehen wir uns Sportsachen an, auch wenn wir vielleicht vorher nie Sportsachen getragen haben. Wir werden Gewichte heben, die wir vielleicht noch nie in unserem Leben in der Hand gehabt haben. Also tun wir so, als wären wir sportlich, damit wir sportlich werden. Beim Selbstbewusstsein, Grenzen setzen, Courage, Preise erhöhen, ist genau das Gleiche. Wir können es nur üben und stärken, wenn wir es machen. Also Augen zu und durch. Und natürlich habe ich auch manchmal Angst, meiner Courage mir selber gegenüber zu verlieren oder nicht mir zu viel zuzutrauen. Aber wir können sie halt nur stärken, wenn wir uns immer wieder diesen Situationen stellen. Ne? Dann haben wir halt noch super viel Mitarbeiterführung. Habe ich schon gesagt, dass ich ein Seminar habe im August? Ja, ne? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Hier haben wir noch hier, du sagst, Chef ist verantwortlich, bei Krankheiten genügend Personal zu haben. Nein, ich sage, Chef ist dafür verantwortlich, dass bei Krankheit der Umsatz nicht einbricht. Und das kriegt man nur mit einer guten Kalkulation hin, wo natürlich Krankheit und Urlaube mit eingerechnet wird. Da muss niemand für einspringen, da muss niemand länger arbeiten, dann müssen wir das nur noch emotional mit uns selber ausmachen, dass Kunden jetzt halt warten müssen. Ja, so on, so ist das halt, wenn Leute krank werden. Aber das ist das, was ich sage. Nicht, dass dass immer genügend Personal da ist, das kann ich gar nicht verantworten, weil Personal geht in Urlaub und dann wird es auch gleichzeitig mal krank. Natürlich habe ich immer so ein Bare Minimum, was im Laden stehen sollte, aber auch das ist dann nicht das Problem meiner Mitarbeitenden. Ne? Das ist dann mein Problem. Das habe ich halt dieses halbe Jahr auch schon gehabt, im Februar oder März. Genau, war Personal im Urlaub, Personal krank und zum Teil hatte ich eine Friseurin im Salon stehen. Ich glaube, in meiner ersten Folge in diesem Jahr auch erzählt. Und dann muss ich das natürlich ausbaden und dann werden da natürlich auch Rücklagen angegriffen. Das habe ich jetzt nicht einkalkuliert. Das können wir auch nicht mit einkalkulieren, seien wir ehrlich. Ne? Zwei Leute werden krank, zwei Leute sind im Urlaub. Plötzlich steht da nur noch einer. Aber wir können so das normale Leben mit einkalkulieren. Die normalen Krankheitstage, die normalen Urlaubstage auf jeden Fall, dass wir in diesem normalen Bereich gelassen sind und gelassen bleiben können und dass der Laden sich trotzdem trägt. Und das können wir schon. Ne? Alle Eventualitäten können wir nicht mit einkalkulieren. Und das ist das Risiko, was wir als selbstständige Person tragen. Das ist das Risiko, von denen die Leute halt so erzählen, wenn sie sagen, boah, ist ganz schön risikoreich, wenn du dich selbstständig gemacht. Ja, da ist das Risiko. Da, dass wir nie genau wissen können, ob jetzt drei gleichzeitig im Mutterschutz gehen und die anderen drei an Corona erkranken und du da alleine dastehst. Kann keiner mit rechnen. Aber das ist das Risiko, was wir tragen. Und das müssen wir natürlich auch ein bisschen lieben lernen, da immer wieder die Herausforderung zu sehen, damit umzugehen und uns neu zu erfinden, neu zu justieren. Und eine gute Führungskraft bleibt flexibel mit seinen Erwartungen, das kann ich mal so sagen. Wir haben ja nochmal hier kurz Sichtbarkeit auf Social Media. Ich glaube, das ist ein gutes Endthema. Trauen mit 3 Ausrufezeichen im Sinne von, ich traue mich nicht. Ja, der gut Mädchen, ne? Müsste springen. Grüße gehen raus, das ist eine Followerin, die... Also ich kenne natürlich meine Follower, die mir öfters schreiben und DMs schreiben, in meine DMs leiden. Dann merke ich mir halt natürlich irgendwann Profilbilder und Namen. Deswegen sage ich, Grüße gehen raus. Ja, was können wir denn machen, wenn wir uns nicht trauen, uns damit abfinden? Natürlich nicht. Komm, wir machen jetzt eine Hausaufgabe. Wir machen jetzt eine Sam-Hausaufgabe. Vielleicht verlinkt ihr mich ja auch. Und wenn es richtig gut ist, dann teile ich das auch, das Reel, was ihr dann jetzt aufgrund meiner Hausaufgabe ausarbeiten werdet. Ihr werdet jetzt oder morgen oder je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, an euren Schreibtisch sitzen und euch 3 Themen aufschreiben, die euch auf dem Herzen liegen. Und dann möchte ich, dass ihr zu diesen Themen einen Glaubenssatz rausarbeitet. Zum Beispiel, ihr wollt über Meditation reden. Und der Glaubenssatz bei Meditation ist natürlich, Meditation ist gesund. Logisch. Ihr wollt aber jetzt nicht über Meditation reden, weil Meditation gesund ist, weil dann wird euch ja keiner zuhören. Wir möchten ja jetzt proaktiv uns trauen anzuecken. Deswegen überlegt ihr euch einen konträren Glaubenssatz dazu. Zum Beispiel, Meditation ist ungesund. Wenn ihr jetzt ein Video macht und sagt, Meditation ist ungesund, weil wenn ihr das und das falsch macht, bla 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 bla, und klärt es am hintenrum im Video dann auf, warum es dann gesund sein kann, wenn man es halt nicht falsch macht. Wisst ihr, was ich meine? Das macht ihr mit euren Themen und ich möchte, dass ihr das provokant macht. Ich möchte, dass ihr böse seid. Ich möchte, dass ihr laut seid. Ich möchte, dass ihr euch traut. Ihr wirklich euch Sachen lädt, die euch Angst machen. Das machen wir jetzt alle. Ich mache das jetzt auch. Das war eine Hausaufgabe von meiner Therapeutin. Der Kontext ganz kurz zum Ende. Ich kriege ja sehr viel Hate von Männern, meistens über meine feministischen Themen. Ich habe eine Zeit lang, da habe ich daran echt gekaut und habe dann gemerkt, dass ich mich dadurch aber wieder limitiere, über gewisse Dinge nicht zu sprechen, obwohl sie mir wichtig sind, da Stellung zu beziehen. Ich sie denn deswegen nicht bespreche. Und eigentlich ist dann das Einfachste, über Preise zu reden oder so. Wisst ihr, was ich meine? Oder Mitarbeiterführung. Weil die jetzt wenig anecken, außer es geht jetzt um Gen Z, um Kunden, die Preise nicht zahlen, oder halt über andere haltungstechnische Themen. Aber wenn ich jetzt einfach sage, wenn ihr gut führen wollt, macht folgende Themen. Gut, das ist nichts, was triggert oder wenig triggert. Dann habe ich halt immer so meine Ausreißer und meine Therapeutin sagte dann, was passiert denn dann? Ja, dann kriege ich blöde Kommentare. Das sind ja wieder so therapeutische Fragen, ne? So, immer einfach zu hinterfragen, was passiert denn dann? Ja, dann kriege ich blöde Kommentare. Ja, und dann? Ja, dann werde ich beschimpft. Ja, aber ist es nicht so, dass diese blöden Kommentare sie auch in der Reichweite fördern? So, ja. Also, was haben sie jetzt aktiv da negativ, wenn sie schlechtes Feedback bekommen? So, ja, dann eigentlich gar nicht. Richtig. So, wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also, wenn ihr Reichweite wollt, bitte nur mit den richtigen Themen, mit eurer Haltung, mit euren Werten. Dann gebe ich euch jetzt als Hausaufgabe, bewusst euch Feinde zu machen. Macht euch bewusst Feinde und gewöhnt euch an das Gefühl. Weil dann werdet ihr auch in den sozialen Medien unantastbar sein. Es gibt Menschen, die machen daraus ein Businessmodell. Ohne Scheiß. Ich versuche, die mal rauszusuchen und in meine Story zu packen. Es gibt eine Frau, die ist junge Frau, die sehr schöne, teure Klamotten trägt und die wollte halt Influencerin werden und hat halt tagtäglich ihre Outfits gepostet. Hat noch nichts gebracht, weil ja so ein hübsches Mädchen, was einfach nur noch ihre Outfits zeigt, wird jetzt nicht viral gehen. So, das sieht man jetzt gerade bei TikTok alle Tage 5000 Mal. Dann hat sie sich halt ausprobiert, wie sie halt Viralität auf ihre Videos bekommt und hat dann ihre 35.000 Euro Birkin Bag am Anfang dieser Videos auf den Boden geschmissen. Und dann ging es los mit den Hate-Kommentaren, mit was soll das, undankbar, bla 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 bla. Und daraus hat sie ein Businessmodell gemacht. Die Leute mit ihrer Art und Weise zu triggern, einfach, weiß ich nicht, teure Sachen auf den Boden werfen, ihre Outfits damit irgendwie zu kombinieren und hat das dann so gelöst, dass sie Leute dafür eingestellt hat, die diese Videos auf YouTube posten, um dann auch noch auf 7 verschiedene Sprachen zu übersetzen. Das heißt, sie hat irgendwie 7, 8 Accounts, dann noch auf verschiedenen Plattformen, Instagram, TikTok, YouTube und ist damit Millionärin geworden, um Leute abzufacken. Weil die sagte, das Einzige, was ich brauche, ist Resonanz. Welche Resonanz das ist, ist ihr doch scheißegal. Die Leute können sich aufregen, können ihren Frust an mir ablassen. Ich krieg dadurch Reichweite, dann sind wir doch alle glücklich. Und da denke ich, das ist doch das Mindset für 2025, oder? Wenn wir uns noch darüber unterhalten, ob wir mutig genug sind, denkt bitte an sie. Ich werde sie raussuchen, ja? Dann werde ich das in meine Story posten. Ich denke, das ist so genial. Das ist natürlich, das muss man abkönnen. Das kannst du aber auch nur, wenn du dein Werk von deinem Ego trennst. Und das versuche ich gerade, mir bewusst zu machen. Es ist ja nur ein von mir projiziertes Bild im Internet, was da beschimpft wird, jetzt auf gut Deutsch. Aber noch gar nicht ich, das hat ja nichts mit mir selber zu tun. Und wir wissen natürlich, jeder unzufriedene Hasskommentar ist eine Projektion. Aber das hilft nicht, sich das einzugestehen. Also es hilft nicht zu sagen, ich werde jetzt hier als keine Ahnung was beleidigt und sage, ja, ist eine klassische Projektion, der Mensch ist unzufrieden, das ist mir klar, aber trotzdem steht es ja unter meinem Reel. Dazu möchte ich natürlich noch sagen, wenn ihr daraus ein Game macht, das Internet ist keine rechtsfreie Zone. Ich habe eine Anwältin, der reiche ich alles weiter, was mir zu weit geht und da bin ich auch unerbittlich geworden, da auch mein Recht in Gebrauch zu nehmen. So, weil ich muss mich jetzt nicht komplett beschimpfen lassen. Ja, also da habe ich ja schon, ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen darf, aber ich habe schon ein paar Nachrichten bekommen, wo ich denke so, alter Vater. Aber wir lernen jetzt, Resonanz ist das, was wir bei Social Media brauchen. Das kriegen wir leider nicht mit. Hey, ich habe hier 3 Tipps, um deine Haare gesünder zu machen. Oder ich als Friseurin liebe es, deine Haare zu färben. Das wird nicht funktionieren. Und wenn ihr noch Inspiration braucht, guckt oder googelt mal die bestperformsten Reels und TikToks der Welt und guckt, was die halt machen. Ne, was man sich davon abgucken kann, um daraus zu lernen, wie sie halt Reichweite bekommen. Oder wenn ihr halt daddelt und ihr seht, da ist ein gut performendes Reel, was ihr euch anguckt, versucht es mal zu analysieren, warum das gut performt. Ne? Das ist jetzt mal ein Tipp zum Ende. Ey, wir haben jetzt hier, ich habe jetzt hier ganz alleine über eine Stunde gequatscht. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das so findet. Es war jetzt ein bisschen kontextlos und unstrukturiert. Aber ich freue mich natürlich, wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Ich habe noch mal ein Führungsseminar im August. Nein, Spaß. Beruhigt euch. Ich schalte jetzt hier aus. Ja, es ist jetzt 21 Uhr an einem Sonntag. Morgen früh am Montag 6 Uhr kommt der Podcast online. Also ich bin just in time wieder auf dem letzten Drücker. Aber ich werde das hier nicht einreißen lassen. Das schwöre ich euch, du. Ja, ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche. Ich würde mich natürlich wieder riesig freuen, wenn ihr mir zeigt, dass ihr diesen Podcast hört, was ihr dabei macht. Was macht ihr dabei, wenn ihr mich auf den Ohren habt? Verlinkt mich, empfehlt mich weiter. Nicht, das ist ja auch nichts, womit ich Geld verdiene oder so. Ich lebe für Liebe und Weiterempfehlung. Abonniert diesen Podcast, bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen. Die anderen sind nämlich kaputt. Und sonst würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder zu einer Kummerkasten-Folge. Und dann versuche ich auch wieder meine Worte, mein Alphabet und meine Grammatik auf einen Nenner zu bekommen. Deswegen sage ich tschüss. Tschüss.